Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Ein Stück Arbeit Garten Podcasts. Heute stellen wir 33 Fragen an die liebe Nathalie von Wildes Gartenherz. Wir sprechen über ihre Selbstständigkeit, über die Do's und Don'ts bei der Gartenplanung und darüber, warum Laufenten die besten Gartenmitarbeiter sind. Jetzt. Hallo, liebe Nathalie, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Hallo, ihr zwei. Ja, ich freue mich auch.
Sehr cool. Ja, dann geht's auch schon los. Stell dich doch gerne mal vor in 1, 2, 3, 4 Worten.
Oh Gott, so cool. Das ist ja schon mein Nachname und Vorname mit drin. Also ich bin die Nathalie, 41 Jahre alt und ich bin Gartenbloggerin und Gartenplanerin unter dem Namen Wildes Gartenherz.
Yes. Du hast ja dein Hobby, kann man sagen, zum Beruf gemacht, ne? Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, warst du da in der Gemeinde oder irgendwie auf dem Amt? Oder was hast du früher gemacht im früheren Leben?
Genau, ja, mein Werdegang ist etwas, ist echt ein bisschen lustig, muss ich sagen. Also ich war, ich habe vor 5 Jahren mit dem Bloggen gestartet, da war ich eigentlich noch Arbeitsvermittlerin auf dem Jobcenter. Beziehungsweise nicht nur Arbeitsvermittlerin, ich habe mich dann irgendwann spezialisiert auf Weiterbildungen und Umschulungen. Also ich habe geguckt, dass ich dann Langzeitarbeitslose in die Umschulung bekomme, dass sie praktisch einen Beruf erlernen. Es war soweit ein toller Job, aber mit viel Stress behaftet. Und irgendwann bekam ich dann so eine kleine Sinnkrise und habe gedacht, irgendwie ist es aber auch nicht das, was ich jetzt mein Leben lang machen möchte. Mhm. Und irgendwie kam dann so die Idee Garten, weil ich hatte damals schon meinen Garten, habe wie wild gegärtnert und es war ein riesengroßes Hobby. Und dann stand so die Idee, ja, ich könnte ja so langsam irgendwie da umswitchen. Mhm. Aber dann hat so der Atem noch nicht so ganz gereicht und dann habe ich gedacht, nee, ich muss aber trotzdem meinen Beruf irgendwie wechseln, ich muss was anderes machen. Und da bin ich tatsächlich im Jugendamt gelandet. Frag mich eigentlich bitte nicht, warum. Ich habe auch meine Chefin mal irgendwann danach gefragt, warum haben sie mich eigentlich eingestellt? Weil ich hatte keine Kinder, ich hatte auch keine Erfahrungen mit Kindern. Ich habe vorher nie irgendwas mit Sozialarbeit zu tun gehabt. Aber jo, irgendwie hat meine Chefin mich dann eingestellt und dann war ich 4 Jahre lang auf dem Jugendamt und dann hatte ich auch ein bisschen mehr den Kopf frei, mein Gartenblog und meine Gartenplanung nebenher aufzubauen. Hm? Und es wurde aber dann mit der Zeit immer mehr. Also dann kam ja auch Corona, wo sowieso Garten ein ganz großes Thema geworden ist. Und da habe ich irgendwann zu meiner Chefin gesagt, da war ich schon selbstständig, aber ich habe gemerkt, ich packe das nicht mehr. Das waren eigentlich 2 Vollzeitjobs. Mhm. Also ich habe Jugendamt Vollzeit gehabt und Gartenblock Gartenplanungen in Vollzeit. Und ich habe das, glaube ich, 2 Jahre parallel geschafft. Oh, wow. Und dann habe ich gedacht, das packe ich nicht mehr. Und ich habe damals eigentlich meine Chefin gebeten, die Stundenzahl zu reduzieren. Aber die Chefin hat damals Nein gesagt. Dann habe ich, also es war wirklich so, dann zu ihrem Gespräch gesagt, okay, dann muss ich kündigen.
Oh, wow.
Und das hat die mir nicht geglaubt. Das muss ich wirklich sagen, die hat mir das nicht geglaubt, bis zum Ende nicht. Ich hatte also ein gutes Verhältnis zu meiner Chefin, so ist es nett. Aber ich habe dann gemerkt, es geht nicht mehr. Und dann habe ich 2023, also zum 31.12. gekündigt und bin dann praktisch in die Selbstständigkeit gegangen, in den Haupterwerb. Ja, cool. Und da bin ich jetzt ein Jahr später.
Ja, total spannend. Und würdest du jetzt nach dem Jahr sagen, läuft bei dir? Oder würdest du sagen, ist irgendwie doch anders, als ich mir vorgestellt habe?
Beides. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin stolz auf mich, dass ich wirklich im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit es so geschafft habe, dass ich meine Rechnungen bezahlen konnte. Mhm. Weil das war eigentlich so meine größte Angst. Ich bin immer auf dem Amt gewesen. Ich habe es geliebt. Diese Sicherheit und ich gehe aufs Amt und da steche ich ein, mache meinen Job, steche ich aus und mein Geld kommt aufs Konto und dann auf einmal so die Selbstständigkeit und der erste Monat, weiß ich noch, das war wirklich der Horror. Also ich weiß nicht, ob das wirklich, also Panikattacken waren, aber ich hatte so Angst. Ich hatte wirklich so Angst. Und ich frage mich bis heute, warum ich aber den Mut hatte, diesen Schritt trotzdem zu gehen und im ersten Monat wirklich fast gelähmt zu sein vor Angst, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, wo habe ich mich da jetzt reingestürzt? Aber nach dem ersten Monat habe ich Gott sei Dank die Kurve gekriegt und habe irgendwie losgelegt und jetzt weiß ich, okay, dieses Jahr geht's weiter.
Toll.
Ich hoffe, es läuft noch ein bisschen besser, also dass ich so, sage ich jetzt mal, auch mal ein bisschen Geld zurücklegen kann, nicht nur Rechnungen bezahlen kann, sondern auch einfach noch mehr dabei rauskommt. Mhm. Aber ich bin eigentlich unterm Strich echt zufrieden und ich hätte dann doch nicht gedacht, dass es so gut läuft.
Toll. Cool. Oh, richtig, richtig gut.
Das ist schön.
Ja, und diese Zeiten, ne, wir sind ja beide selbstständig, Flori und ich, und man kann das sehr gut. Also wir können das sehr gut nachvollziehen. Mhm. Es gibt ja immer mal so Zeiten, wo man denkt, oh wow, gerade, ne, wenn dann so die, weiß nicht, die nächste Steuer Krise, kommt. Die Steuer kommt, die nächste Krise angekündigt wird, der nächste Krieg und man denkt so, oh, boah, es wird alles teurer, aber man kann ja nicht einfach so zack alle seine Preise erhöhen.
Richtig.
Und da denke ich manchmal so, das ist schon wild, aber ich glaube auch immer, ne, wenn man dann das findet, was so in einem brennt oder wofür man selber brennt, dann lässt sich das ganz gut leben, ne? Habe ich das Gefühl. Ja.
Ja, also mir geht's absolut genauso. Ich habe, glaube ich, am 1.1.24 da gesessen und habe meine Steuer gemacht, um zu wissen, was muss ich nachzahlen. Und da kommt ein Batzen zusammen. Ich war Gott sei Dank, ich habe sehr, sehr viel zurückgelegt. Mhm. Ich habe wirklich letztes Jahr auch Smart gelebt wie ein... ich habe wirklich an allem gespart, weil ich so Angst hatte, was kommt da auf einmal zu? Weil man darf nicht wissen, nach dem ersten Jahr ist es so, man muss ja vorauszahlen und nachzahlen.
Yes. Also
eine doppelte Belastung. Und da scheitern viele. Das sollte man bedenken, wenn man irgendwann mal in die Selbstständigkeit geht.
Ja. Das ist wirklich gut. Das war auch der Struggle in der ersten Zeit, den ich hatte. Ich habe mich so zum Ende des Jahres selbstständig gemacht, weiß ich noch, so im Sommer irgendwann. Ich glaube, offiziell angemeldet im September. Und das, was als erstes reinkam, war ein Brief vom Finanzamt. Ich muss irgendwie 3.000 Euro Steuern schon mal vorstrecken. Und ich so, ich habe noch nicht einen Tag gearbeitet. Ich habe noch keine Rechnung gestellt, aber erstmal die Steuer bezahlen. Und ich dachte so, wow, so viel quartalweise, ne? So. Und dann dachte ich so, da ging mir auch kurz der Poschi auf Grundeis, wie man so schön sagt hier. Also das war Wahnsinn. Aber du bist ja jetzt auch, habe ich gesehen, beim SWR1 Gartenexpertin. Wo kann man dich denn da hören? Kann man dich da hören? Oder bist du nur schriftlich die Gartenexpertin?
Nee, ich bin auch im Radio zu hören, einmal die Woche als Gartenexpertin zu ganz unterschiedlichen Themen. Mhm. Also diese Woche war das schon, haben wir über Kübelpflanzen zum Beispiel gesprochen.
Ja, das hab ich
und genau, und ja, so einmal die Woche kommt dann der Radiobeitrag bei SWR1, RLP. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Baden-Württemberg auch dabei ist, aber man kann es auch online abrufen, wenn man möchte.
Also.
Müssen wir im Online-Radio mal gucken dann.
Genau, also verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes. Genau, wie ist das gekommen, dass du da Gartenexpertin geworden bist? Das ist ja mega cool.
Du, ich habe dafür eigentlich nichts gemacht, weil irgendwann kam der SWR1 auf mich zu, das war glaube ich letztes Jahr im Sommer, und hat gefragt, ob ich denn bereit wäre für so ein kleines Radiointerview. Da habe ich gesagt, ja natürlich, klar. Und das Lustige war, ich habe das Radiointerview gegeben, und das Lustige war, dass die Sonja von Ich sehe grün, glaube ich, 2-3 Wochen später auch beim SWR1 im Radiointerview war. Und und danach bekam ich den Anruf vom SWR1 und da hieß es, ja, könnte ich mir das denn so dauerhaft vorstellen als neue Gartenexpertin.
Cool.
Und da habe ich zugesagt.
Na klar.
Ja, und macht man natürlich, also.
Ja, natürlich. Und also ich muss wirklich sagen, die Zusammenarbeit ist auch super. Die Chefin, ich sage jetzt mal, die Frau Lutzmann, ist da auch eine tolle Persönlichkeit, die da auch von vornherein gesagt hat, ich kann Themen vorschlagen. Und also ich habe da wirklich vollkommene Freiheit. Und ich darf da auch, ich sage jetzt mal, auch als Pfälzer Mädel da total frei und offen über Garten sprechen. Und ich bin ja eher so eine mit einem offeneren Mundwerk.
Ja.
Und da kriege ich überhaupt keine Einschränkungen oder sonst irgendwas. Und das schätze ich ungemein.
Mhm. Ja, sehr cool. Klingt super.
So, wann rufen die bei uns an? Mal?
Ich glaube, der SWR wird bei uns nicht anrufen.
Vielleicht nicht der SWR, aber vielleicht der NDR.
Cool. Du hast ja vorhin schon gesagt, es ist ja bekannt, dein Blog und dein Insta heißen das Wilde Gartenherz oder Wildes Gartenherz, so. Dann darfst du jetzt gerne mal verraten, was denn dieses wilde Gärtnern für dich bedeutet.
Ja, ich habe so mit der Zeit gemerkt, dass Menschen da in diesen Begriff wild ganz, ganz viel reininterpretieren, was eigentlich gar nicht meine Intention war. Also häufig kriege ich gesagt, ah ja, du hast ja dann einen heimischen Wildpflanzengarten oder wild bedeutet einfach alles wachsen lassen, wie es da irgendwie kommt. Aber für mich war eigentlich wild damals eigentlich bunt durcheinander. Mhm. Also ohne wirkliche Definition wie, das müssen jetzt Wildpflanzen sein, das müssen jetzt heimische Pflanzen sein, sondern, also ich sage auch so ein Leitspruch für mich und meinen Blog ist oder für meinen Garten, bei mir wächst wilde Möhre neben Lotus, neben Fackellilie. Also ich liebe heimische Pflanzen, ich liebe Präriepflanzen, ich liebe Bauerngartenpflanzen, ich liebe den Lotus, habe ich ja auch bei mir im Garten. Also es ist mir eigentlich völlig Schnuppe, woher die Pflanzen kommen. Manchmal ist mir es auch Schnuppe, was für ein Standort die wollen.
Aha.
Bei mir gibt es tatsächlich. Ja, das dürfen auch meine Kunden nicht hören, weil ich da eigentlich total dran bin, immer standortgerecht.
Ja, ja.
Aber ich glaube, kein Gärtner hält sich da immer dran. Und manche Pflanze hat mich auch schon überrascht. Ja, also eigentlich Pflanzen, die überhaupt gar nicht bei mir wachsen sollten, die gedeihen total gut. Und manchmal muss man es auch einfach ausprobieren. Mhm. Also das ist das Wilde für mich eigentlich. Es bedeutet für mich eigentlich nur bunt durcheinander.
Mhm. Cool. Ja, das ist, ich finde auch immer, Menschen versuchen einem ja dann manchmal so einen Stempel aufzudrücken, ne? Merkt man dann schon. Ich glaube einfach, um sich, also machen wir ja alle irgendwie, ne, um sich so die Welt so ein bisschen einfacher zu gestalten. Bei uns, ne, uns betiteln ja auch viele so als die Selbstversorger, wo ich immer denke, so, so viel Gemüse, wie wir essen, können wir gar nicht anbauen. Also wir machen halt sehr viel selber, aber das würde im Leben nicht funktionieren.
Nee, nein.
Wir sind dran, aber dann ist, ja, keine Ahnung, vielleicht wollen das die Leute dann einfach so, dass man die Wildpflanzenfrau ist dann. Keine Ahnung.
es ist irgendwie so, kaum wirft man so einen Begriff irgendwie in die Manege, sage ich jetzt mal, oder in den Boxring, dann klar wird es von jedem irgendwie interpretiert. Aber ich habe damals gedacht, dieses Wilde lässt eigentlich so den Raum offen für alles Mögliche.
Stimmt.
Aber ich habe jetzt gemerkt, nee, ist gar nicht so.
Irgendwie für manche nicht, ne? was bedeutet denn dein Garten für dich?
Alles.
Alles.
Ich glaube, das sagt immer jeder.
Ja.
Alles. Also er ist wirklich alles. Er ist seit letztem Jahr sogar meine Grundlage, um davon zu leben, finanziell. Mhm. Er ist mein Therapeut. Er ist mein Fitnessstudio. Er ist mein spiritueller Führer. Er ist mein Ernährer, teilweise zumindest vom Gemüsegarten her. Also für mich ist mein Garten wirklich alles. Es ist meine Existenz. Also ich brauche den auch wie Luft zum Atmen. Ich merke das auch immer so über den Winter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe letztens so jemandem gesagt, boah, im Winter werde ich voll zu Bitch, weil ich meinen Garten nicht als Ausgleich habe. Also so viel Snickers kann ich auch nicht essen, wenn ich da wieder runterfahre. Von daher, ich glaube, das erklärt es ganz gut, was der Garten für mich ist. Ich habe auch den Garten oder das Grundstück, oder ja, eigentlich habe ich ja hier das Haus gekauft vor 10 Jahren, aber ich habe es überhaupt nicht wegen dem Haus gekauft, sondern wegen dem Grundstück. Also ich habe es damals gesehen gehabt und wusste, das ist mein Garten und das Haus dazu war komplett nebensächlich.
Das ist so witzig.
Das ist auch mal interessante Herangehensweise, was ein Hauskauf angeht.
Ja, ich glaube, Sandra hat Ähnliches erzählt. Bei ihrem, die haben ja auch ein Haus gekauft. Sandra von Grüne Liebe, ne? Und die hat es auch gesagt, dass ihr Mann hat so nach dem Haus geguckt und sie war eigentlich nur so, ach, passt das jetzt hier so von der, wie steht die Sonne und all sowas, ne? Also es war dann so ein ganz anderer Blick zu dem, bei diesen Terminen wohl. Ja, erzähl mal, wie seid ihr an dieses Haus gekommen? Wann hast du beschlossen, ich brauche jetzt ein Haus mit Garten oder ein Garten mit Haus?
Also für mich muss ich sagen, dass ich einen Garten will, das war schon immer da. Also, also ich muss wirklich sagen, meine erste Kindheitserinnerung ist eigentlich auch ein Garten. Also ich erinnere mich, wie ich, und da muss ich 3 Jahre gewesen sein oder 4, also ganz früh, erinnere ich mich an einen Garten, wo ich durchgelaufen bin. Ich weiß nicht, von wem der Garten war. Es war nicht der Garten meiner Eltern. Und ich erinnere mich, wie ich da durchgelaufen bin. Ich habe Kosmeen gesehen, ich habe Bartnelken geschnuppert und irgendwie, ich weiß nicht, der war schon immer da. Das Problem war, meine Eltern hatten keinen Garten, dann habe ich irgendwann mal meinen Mann kennengelernt und die Schwiegermutter hatte da einen Garten und die ist ja ein völliges Antitalent, was Garten betrifft und war total froh, dass ich mich darum kümmere. Ja, und so hat es eigentlich angefangen. Es war ein Minigarten, der hatte nicht mal 100 Quadratmeter.
Oh, crazy.
Und dann haben wir ja aber studiert und alles, da war kein Geld. Und irgendwann, wo wir dann fertig waren, haben wir gesagt, okay, das ist klar, wir kaufen uns unser eigenes Grundstück. Ja. Und das ist jetzt 10 Jahre her. Und wir wussten, wir wollen unbedingt aufs Land. Also wir haben in der Stadt gewohnt, in Ludwigshafen am Rhein. Wer die Stadt kennt, ich muss es einfach so sagen, es ist, glaube ich, die hässlichste Stadt Deutschlands.
Ich glaube so,
aber
so.
Es gibt bestimmt
ein paar
andere,
aber reihen sich da ein. Aber ja, also ich würde es teilweise unterschreiben. Ja.
Ja, genau. Also Ludwigshafen, ich meine, sagen wir es mal so, ist eine Arbeiterstadt. Die hat ihren Charme. Ja, die hat ihren Charme, aber hübsch ist sie nett. Ja. Ja, und da haben wir gelebt und wir wollten unbedingt aufs Land. Und wir haben damals ursprünglich im Hunsrück gesucht, in der Eifel. Und aber damals, also man glaubt eigentlich fast nett, aber das ist gerade mal 10 Jahre her. Und da hast du ja damals im Hunsrück Häuser kaufen können für 30.000 Euro. Ja. Es waren zwar Ruinen, aber hättest du kaufen können. Aber das hat teilweise einfach mit dem Fahrtweg zur Arbeit nicht geklappt. Deswegen haben wir gesagt, wir suchen im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz. Es ist fast um die Ecke, sage ich jetzt mal, von Ludwigshafen aus. Wir können da unsere Jobs weiter ausführen. Und ich glaube, das war das zweite Haus, was wir uns angeschaut haben hier. Und das war's dann. Ja. Also für uns war es klar mit dem Grundstück, weil das Haus ist wirklich ein Hexenhäuschen. Das hat heute würde man sagen, Tiny House. Ja. Es hat eigentlich nur 3 Zimmer.
Ja, gut.
Es wäre heute total hip, aber vor 10 Jahren wollte es keiner kaufen, weil es einfach zu klein war und es stand schon länger leer. Und aber es war das Grundstück, was wir dann gesehen haben. Also es war damals sehr parkähnlich angelegt. Da war Rasen und riesige Bäume und das war's. Und mehr gab es in dem Garten nicht. Und das Grundstück an sich ist ja so 1200 Quadratmeter. Und ich glaube, der Garten ist so knapp unter 1000. Ja, so 850 müsste das, glaube ich, sein. Und wo ich den Garten gesehen habe, also allein die großen Bäume, das ist ja ein Punkt, der ist unbezahlbar.
Ja, das also, kannst du halt auch nicht einfach so hinpflanzen, ne?
Richtig.
Die brauchen
und vor allem, die brauchen ein bisschen und es sind wirklich riesige Bäume. Also wir haben 2 Eschen auf dem Grundstück. Schön. Ich weiß nicht, wie viel, die haben bestimmt schon über, ja, so um die 10, 15 Meter irgendwas dazwischen. Und Walnuss, ein Ahorn, auch alles riesig groß. Und da habe ich gedacht, und halt toller Schatten im Sommer.
Ja, das also ist wirklich
unbezahlbar.
Ja.
Ja, sagen selbst wir in Hamburg, ne? Obwohl wir jetzt nicht so von Sonne gesegnet sind, unbedingt, aber wenn es dann doch mal, dann ist es doch ganz schön heiß, ne? Wenn es dann doch mal Sommer ist. Ja. Und würdest du sagen, jetzt so 10 Jahre danach, ist das dein absoluter Traumgarten, da willst du für immer bleiben?
Manchmal glauben mir die Leute das nicht, aber ich würde gern manchmal die Zeit so 100 Jahre zurückdrehen und eher so leben. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde gern richtig raus. Also ich würde gerne richtig raus. Es ist noch so ein Traum, der hat sich dann, oder sagen wir es mal so, ich habe ein bisschen Blut geleckt jetzt mit diesem Garten und Grundstück. Ja, also ich habe ja auch dann angefangen, Tiere zu halten. Ich habe mir Hühner gekauft, ich habe mir Laufenten gekauft. Und ich wünschte, ich hätte jetzt so Platz für Kühe und Schweine und alles, was dazugehört, mit einem deutlich größeren Grundstück. Also Aber Träume sind halt so schwierig, gerade in Deutschland. Wenn ich jetzt sage, ich hätte gern so 20.000 Quadratmeter an Grundstück, das kann man ja hier vergessen.
Ja, da müsstest du Richtung
Mecklenburg
oder sonst Brandenburg oder also bei uns auf dem Land in Niedersachsen findet man auch noch sowas ein bisschen. Ist aber dann sehr weit weg, ne, von allem.
Ja.
Wäre wunderbar.
Ja, super. Ja, wir suchen ja gerade oder sind ganz, sind nah dran an einem Hofprojekt, was wir uns, seitdem träumen wir auch schon lange davon, eigentlich so durch Corona nochmal gekommen und haben auch irgendwie gemerkt, ne, unser Garten ist auch so 850 Quadratmeter ungefähr, unser Schrebergarten. Und ich denke auch immer so, ja, der ist so klein. Ich habe ja noch so viele Ideen. Und denke auch immer, das kommt. Am Anfang dachte ich so, wow, das ist ganz schön viel Arbeit. Und das denke ich jetzt auch noch manchmal zwischendrin. Aber jetzt denke ich auch immer, man fasst ja dann, also erstmal ist es sehr viel, dann gewöhnt man sich dran, dann ist das ja so der Standard, ne, habe ich das Gefühl. Und dann ist bei uns auch so, dass wir jetzt denken, so ja, also unter 5000 Quadratmeter gucken wir halt auch nicht an den Höfen da, weil was sollen wir mit so wenig Land?
Allein die schlackern immer die Ohren. So
ja, genau. Aber also das können wir sehr gut nachvollziehen. Wir können nur leider nicht so ganz in die Einöde ziehen, weil wir haben ja einen kleinen Sohn und das möchte ich ihm nicht antun, dass er da 20 Kilometer zur Schule fahren muss. Das wäre echt ein bisschen mies.
Ja, das verstehe ich.
Genau, ich bin auf dem Land groß geworden und habe das halt als Teenie auch so richtig blöd gefunden, ne? Diese langen Wege und so auch zu meinen Freunden. Aber mittlerweile denke ich auch so, oh, also kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, ich sag jetzt mal, ein Umzug muss sich ja lohnen.
Ja,
also
ja.
Wenn ich jetzt ein Haus holen würde mit 1500 Quadratmeter, denke ich, das lohnt sich jetzt nicht.
Naja.
Also wenn, wie du sagst, so 5000 Quadratmeter ist so eigentlich, wo ich sage, das ist das Minimum.
Ja, wow.
Naja, aber wenn du Tiere möchtest und so, dann ist natürlich wieder ein Ticken mehr.
Mhm.
Also.
Ja.
Ja, bin gespannt, wo wir dich in 10 Jahren so sehen. Wer
ja,
weiß.
Mal gucken. Also im Moment ist es sogar so weit, im Osten. Wir gucken sogar jetzt inzwischen in den nordischen Ländern.
Ja, also Schweden hat ja auch jetzt, viel.
Ja, dass wir Schweden, Norwegen und so weiter gucken. Aber das ist jetzt wirklich ein ganz weiter Traum. Wir wissen noch nicht, ob das wirklich was für uns ist. Wir würden erstmal in Urlaub fahren und erstmal gucken, wie sind da so die Menschen, wie ist da so die Kultur. Und wir haben uns schon ein bisschen eingelesen, wie die Nordlichter so ticken. Und aber das ist jetzt wirklich ein weiter Traum.
Ja, ja.
Also mal gucken, wohin es geht.
Ach, Wahnsinn. Ja, und eigentlich hat so angezündet dann quasi entfacht dieser Funke vom Garten an sich, ne? Das finde ich ganz cool.
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Ja, wir haben gemerkt, wir sind immer mehr, wir kamen ja von der Stadt und wir sind immer mehr ins Landleben eigentlich eingetaucht. Also der Garten war ja erst der Anfang von unserem Weg, also von mir und meinem Mann. Inzwischen haben wir ja auch ein riesiges Waldgrundstück gekauft, wo etliche Bienenvölker draufstehen. Mein Mann ist ja auch Jäger, Imker, Gärtner.
Und
also
Waldmann.
Waldmann. Ich würde eher Waldschrat.
Ich wollte, dass du das sagst. Liebe Grüße.
Ja, ich liebe meinen Mann.
Ja, der ist cool.
Waldschrat. Ja, also wir sind immer mehr irgendwie die Wildnis abgetaucht, aber wir merken halt, irgendwann hat es seine Grenzen und man merkt dann, okay, eigentlich müsste jetzt mehr sein.
Ja, cool.
Spannend.
Richtig spannend, ja. Wie gesagt, ich bin gespannt, wo wir euch sehen. Ob wir euch dann nochmal sehen oder ihr einfach abdüst.
Verschwindet irgendwo mitten in der Walachei.
Im Wald.
Genau, wo es kein Internet gibt.
Ja,
genau.
Kein Internet, kein Mobilfunk, nix.
Eieiei. Was war denn bei deinem Garten, als du den gekauft hast, beziehungsweise euer Haus, was war so die erste Amtshandlung? Du hast ja gesagt, es war eher so ein Park. Was hast du als erstes gemacht, um den Garten da zum wilden Garten zu machen?
Boah, die ersten 2 Jahre waren hart. Also wir haben praktisch in den ersten 2 Jahren, ich sag jetzt mal, aufgeräumt, in Anführungszeichen. Also wir hatten einen riesigen Teich im Garten, der wirklich eklig war. Der war das Haus stand ja leer, es hat sich ja dann keiner auch mehr so gut um den Garten gekümmert und der Teich war wirklich, ach, das war so eklig. Und ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte ihn retten. Dann haben wir Wasser aufgefüllt und am nächsten Tag war das Wasser irgendwie wieder weg und dann haben wir gemerkt, okay, der Die Teichfolie war völlig durchlöchert, also keine Chance, den irgendwie zu retten. Und das Problem bei unserem Garten ist der Zugang. Also wir haben praktisch nur so eine kleine Tür, die in den Garten führt. Das heißt, da kommt kein Bagger rein, keine Maschine rein. Es ist alles Handarbeit. So, und dann war dieser Teich, der weg musste.
Oh, mir schwand Übles.
Oh mein Gott.
Und es war reine Handarbeit. Wir haben den ganzen Teich, und der war bestimmt 3 auf 4 Meter, mit der Hand ausgeschaufelt, das ganze Zeug in eine Schubkarre, und dann mit der Schubkarre, der Teich war auch leider nicht direkt an der Tür,
sondern
man musste dann mit der Schubkarre fast quer durch den Garten eine kleine Treppe rauf, durch diese schmale Tür durch, durch den Carport, durch den Hof, in den Hänger.
Oh, wow.
Und wir haben, ich weiß nicht, monatelang wirklich nur diesen Teich entfernt. Und das hat auch gestunken.
Ja, das glaube ich. Das war so richtig schön schwerer Modder wahrscheinlich, ne, den man da so ausgeschleift hat.
Ich habe das Gefühl, ich habe diesen Geruch immer noch in der Nase, wirklich. Und wo das dann weg war, bedeutete es, dass ja in das Loch ja auch wieder was rein muss. Also dann praktisch genau umgekehrt Mutterboden rangeschafft und mit der Schubkarre dann in den Teich eingefüllt.
Wow.
Also ich muss ehrlich sagen, da habe ich ein bisschen was an meiner geistigen Gesundheit verloren, wirklich. Ja. Also ich habe wirklich gedacht, ich drehe durch. Und das nächste Projekt war die Efeuwand, die Scheune. Also die ist ja riesig, die hat ja wirklich, glaube ich, 10 auf 4 Meter. Und diese halbe Scheune war zugewuchert mit Efeu. Und ist an sich ja nicht wirklich ein Problem, aber die Fassade von der Scheune war schon nicht gut und er hat angefangen, einfach überall reinzuwachsen und das war klar, der muss weg. Und das war auch Handarbeit. Also diese Efeuwand, bestimmt 5 auf 4 Meter mit der Hand entfernen, wieder in den Schubkarren. Und wieder. Also das da haben wir die ersten 2 Jahre gemacht.
Oh wow, okay. Ja. Das klingt erstmal nach sehr viel Arbeit.
Ja, und die erste schöne Arbeit war dann der Gemüsegarten. Also das war, glaube ich, dann im 3. Jahr, wo wir hier gelebt haben, da haben wir gesagt, okay, jetzt möchten wir endlich was nicht nur wegschaffen oder wegräumen oder keine Ahnung, sondern jetzt möchten wir was aufbauen. Und das war dann der Gemüsegarten.
Cool. Ja. Das ist auch immer, also sehr gut, das ist auch immer mein Tipp, wenn mich Leute fragen, ne, was, wenn sie so Gärten übernehmen, was sollen sie damit machen, dann sage ich auch immer, macht euch als erstes was Schönes irgendwo hin, vielleicht schon mal so ein kleines Hochbeet oder so, weil man dann einfach Freude hat und dann kann der ganze Rest, dann kann das einen nicht mehr so schocken, ne, weil man dann einfach schon so ein Erfolgserlebnis hat. Was hättest du denn im Nachhinein anders gemacht? Also was würdest du denn denken? Gibt es irgendwas, wo du denkst so, das müssen wir nochmal angehen?
Ich weiß es gar nicht, weil wenn ich, dann hätte ich meine Erfahrung, die ich heute habe, irgendwie nicht. Weißt du, weil irgendwie war das ja alles zu irgendwas nützlich. Und klar, es gibt Sachen, die ich bereue. Ich habe zum Beispiel eine Eibe gefällt, die bei uns im Garten war. Und bereue ich heute zutiefst. Ich habe damals gedacht, ach, so ein blödes Nadelzeug, weg damit. Und heute denke ich, Mann, gerade Eibe, klar, hochgiftig, aber ich habe da eh ein anderes Verhältnis zu Giftpflanzen. Ich habe viele Giftpflanzen und ich muss sie ja nicht essen.
Genau.
Ja, also, ich muss ja nicht meine Zunge dran stecken. Und das bereue ich ein bisschen. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich muss mich jetzt mal outen. Das darf ich eigentlich nicht sagen, weil ich ja Gartenplanerin bin. Aber ich muss wirklich sagen, mein Garten ist gartengestaltungstechnisch eigentlich ein Flop. Also ich muss sagen, ich hab keine Blickachsen im Garten. Ich habe keine Kontraste. Ich habe keine Blickpunkte. Man kann bei mir auch alles überblicken. Also wenn ich da in meiner Liebeslaube sitze, kann ich den ganzen Garten sehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde so einen Garten niemals planen. Ja. Also ich würde niemals so einen Garten planen, wie ich ihn habe. Aber ich brauche das. Ich muss mitten auf meinem Grundstück sitzen und mich wie Gott in Frankreich fühlen und alles überblicken und denken, oh, ist das eine geile Pracht.
Bist du eigentlich auch eher ein Jäger dann in dem Fall, der alles blicken muss mit seinem Hochsitz aus?
Ja, wahrscheinlich.
Sieht das so parallel, so Hochsitz und stark über den Acker.
Als vielleicht auch wie so der erste Pfannkuchen, habe ich gerade gedacht. Ne? Ja. Der ist ja auch manchmal misslingt der und dann werden die anderen ja sehr gut. Vielleicht ist der Garten auch, aber der ist ja trotzdem gelungen.
Ich finde, das hört sich eher ein bisschen an wie, Weiß ich nicht. Ich nehme jetzt mal die Ernährungsberater.
Die selber immer Snickers essen.
Selber immer Snickers essen und allen empfehlen, wie sie sich gesund ernähren sollen, aber selbst durch richtig den Schrott reinfahren und ein sehr, sehr seltsames Verhältnis zu essen haben.
Was kennst denn du für Ernährungsberater?
Das verrate ich jetzt nicht. Also das, aber habe ich mal gehört. Soll es geben.
Ja, komisch, geben. Gell? Aber ja. Ich muss wirklich sagen, Florian, du hast mich da erwischt wegen einem Hochsitz, weil mein Mann repariert unheimlich gerne Hochsitze und er hat auch mal einen bei uns im Hof gebaut, beziehungsweise im Garten. Und ich habe mich da mal aus Spaß reingesetzt
und habe wirklich gedacht,
boah, ich brauche einen Hochsitz im Garten. Also das steht wirklich nur auf meiner Wunschliste. Für den Schattenbereich, so wo die Esche ist, ja. Und ich denke mir so wie so ein bisschen so ein Baumhaus.
Ich wollte gerade sagen, so ein Baumhaus.
Dann klingt
genau,
das auch sexy.
Ja. Genau. Und ja, das kann ich mir, also das steht in der Ferne tatsächlich auf der Wunschliste.
Das ist ja stark. Ja. Und dann kannst du überall so ein bisschen, da kann man natürlich dann auch ein bisschen besser Vögel beobachten und so, ne? Wenn man ein bisschen höher sitzt.
Gut. Ja. Ja.
Mhm. Und das Blätterrauschen. Und Kaffee trinken
einfach
oder so.
Einfach sein, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Unser kleiner Gärtner hat ja auch einen Baumhaus, Hochsitz, Pfahlbau, wie man es auch mal nennen mag.
Ja. Das ist wirklich, also liebt er das Ding. Ja. Gibt es denn Dinge, die dir gar nicht in den Garten kommen oder gar nicht mehr in den Garten kommen?
Boah, das ist eine schwere Frage.
Ha!
Ist eine schwere Frage. Kommt was bei mir nicht in den Garten? Ich glaube, da weiß ich keine Antwort drauf.
Macht nichts.
Also ich werde manchmal gefragt, ich muss manchmal überlegen, kann ich das so sagen? Aber manchmal werde ich gefragt, weil mein Garten ja öffentlich ist und im Radio und so weiter, ob ich denn nicht mal irgendwann den Garten aufmache. Mhm. Und weil ich überlege, was würde ich nicht in den Garten lassen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich so Menschen,
Gäste? Andere Leute, die du nicht kennst.
Mhm. Ja, weil ich weiß nicht warum. Seit Jahren werde ich das wirklich immer wieder gefragt und irgendwie sage ich, überlege ich da immer drüber. Mache ich meinen Garten mal öffentlich? Mache ich ein paar Termine mal den Garten auf? Und ich komme irgendwie immer vom Gefühl her oder vom Herzen her zum Entschluss, nee. Und ich habe mir irgendwann darüber Gedanken gemacht und habe gedacht, mein Garten ist wirklich mein Schutzort. Ja. Ich weiß nicht, ja, es ist mein Schutzort, meine Zuflucht, mein und irgendwie hätte ich, glaube ich, wirklich ein Problem, den aufzumachen, weil vielleicht ist es auch eine Erfahrung, weil ich gehe ja unheimlich gerne, also ich meine, andererseits besuche ich total gerne andere Gärten und bei den Tag der offenen Gärten bin ich auch jedes Jahr dabei und ich habe auch schon mitbekommen, was da manchmal abgeht und dann habe ich manchmal gedacht, nee, das mache ich nicht. Mhm. Also von Bewertungen wie, oh, das ist ja jetzt auch kein hübscher Garten, bis ich weiß nicht, was ich da mal alles gehört habe. Mhm. Und das war der Punkt, wo ich sage, nee, das mache ich nicht. Ich mache das nicht auf. Ich weiß nicht, wen ich da reinlasse. Das ist ganz komisch. Mhm. Weil es kommen, glaube ich, wirklich manchmal Menschen, die sagen, boah, ich will jetzt hier alles bewerten.
Ja,
und
das stimmt.
Man merkt es auch bei Social Media. Also also wenn man Social Media macht, da muss man echt schon eine dicke Haut haben und mit Bewertungen, Kommentaren klarkommen. Klar, nicht alles ist bös gemeint, aber ich bin da einfach, ich bin sensibel, was meinen Garten betrifft. Und es ist mein Baby, mein, ich weiß nicht was alles und das kann ich nicht. Also ich glaube, ich würde dann wirklich Menschen nicht reinlassen.
Es ist ja auch eine sehr persönliche Sache, so ein Garten. Also
ja.
Ja.
Gut, wir lassen ja Leute auch rein, aber ich glaube, dadurch, dass wir einen Kleingarten haben und das ja sowieso ein öffentlicher Bereich ist, also ein halböffentlicher, sind wir das ja schon gewohnt, dass da Leute vorbeilaufen und bei uns in den Garten reingucken. Aber ich verstehe das. Also wäre das jetzt so ein eigenes Ding, wo ich weiß, das ist nur meins, dann würde ich mich auch da tendenziell schwerer tun, Leute reinzulassen. Als jetzt in den Kleingarten.
Mhm. Das stimmt. Da ist ja auch schon allein durch die Heckenhöhe, ne? Man darf ja nur 1,10 Hecke haben. Dann ist es ja einfach so, die Leute können da immer drüber gucken, machen sie auch. Manchmal sprechen sie uns an, das ist immer schön. Manchmal sprechen sie über uns, das ist mal schön und mal nicht so schön. Wenn die so vorbeischlappen, ne, mit ihrem Hund oder so, und dann da irgendwie so, oh, der ist aber wild. Mhm. Unser Garten ist nämlich auch manchmal wild.
Ja, das haben wir auch. Wir haben einen öffentlichen Weg an einer Grundstücksgrenze. Mhm. Also wir haben da zwei Hecken gepflanzt, aber ich glaube, die brauchen noch 3-4 Jahre, um wirklich da 2 Meter, 2,20 Meter zu bekommen. Und wir haben zwar so einen Sichtschutz, aber man kann da wirklich, also größere Menschen ab 1,80 Meter können drüber gucken. Und das Problem ist halt, wir haben ja auch die Tiere. Und wir merken, des Sonntags ist unser Garten wirklich so ein kleiner Familienausflugsort.
Ah,
da laufen die Familien mit Kindern an der Grundstücksgrenze vorbei. Ja. Manche eben wirklich die Kinder über den Zaun. Wir waren da gerade so am Grillen und am Essen und hallo, wir wollen nicht stören, gell?
Naja, klar, so, danke.
Ich habe gerade mein Wildfleisch im Mund, aber alles okay.
Aber alles gut,
also es ist wirklich total lustig. Ich meine, das ist für uns okay, um Gottes Willen. Weil wir merken ja auch, die Hühner, die kennen ja schon auch manche Nachbarn. Also die Hühner wissen ja genau, wer Salat dabei hat, und wir merken genau, wer gerne füttert und wer nicht.
Sehr gut. Ja, das ist witzig. Ja, genau. Du kannst ja mal sagen, mit wie vielen Mitgärtnern gärtnerst du denn aktuell? Wen hast du da alles in deinem kleinen Zoo, in deinem kleinen Hof?
Genau, also da ist einmal meine Hühnerbande, das sind Vorwerkhühner, das ist eine alte Hühnerrasse, die war damals sogar auf der roten Liste der gefährdeten Nutztierrassen gestanden, aber der Bestand hat sich Gott sei Dank jetzt mit den Jahren erholt. Die sind halt sehr beliebt, weil sie sind zutraulich, sie sind sehr robust und gesund, muss ich sagen. Mhm. Und sie legen gut Eier. Mhm. Wenn man sie schlachten wollen würde, könnte man auch noch relativ gutes Fleisch bekommen. Wir machen das aber nicht. Dafür haben wir einfach zu wenig Hühner. Und ich muss sagen, die leben halt auch mit uns. Mhm. Und die haben alle irgendwelche Namen. Mhm. Von daher, also gerade mein Hahn, das ist ja, er ist wirklich ein Kuschelhahn. Ja, er ist,
das wäre jetzt nichts für dich, Debo, ne?
Nee, ich habe so ein kleines Hahntrauma, ey. Ja.
Also komm mal irgendwann in meinen Garten, du wirst dein Trauma wirklich wieder loswerden, wenn du diesen Kuschelhahn. Ja, der liebt mich, der liebt mich wirklich. Er hasst aber meinen Mann. Ja. Also, aber alle Hähne lieben mich, und mein Mann wird angegriffen. Also
ja, das
er muss
machen
wirklich
die immer.
Das ist Konkurrent.
Ja, die merken genau, was ist Weibchen, was ist Männchen. Wirklich.
Total. Und denen ist das ganz wichtig, dass sie ihre Weibchen beschützen vor allen anderen Männern, die es da gibt.
Genau, ja. Also mein Hahn auch, der kommt dann immer wie so ein Indianer angetanzt mit seinen Flügeln und begrüßt mich und versucht mich so zu den Händen.
Ach so, komm und, doch einmal mit.
Ja, wirklich.
Du bist bei meinem Haar.
Wie viel Hühner hast denn du aktuell?
Ich glaube, von den Vorwerkhühnern müssten es im Moment, glaube ich, 6 Hennen sein, ein Hahn. Und dann habe ich ja noch 2 Laufenten.
Ja.
Also ein Laufentenpärchen, ja, Sissi und Franz.
Genau.
Die auch noch wirklich, also diese Namen waren so zutreffend. Das sind solche Knutsch-Liebes-Kuschelenten untereinander. So also gut. Das ist unglaublich. Und ich habe noch ein Pachtgrundstück, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ich habe ja noch ein Pachtgrundstück, eine Wiese. Und da sind noch Zwerghühner, die deutschen Zwerghühner drauf.
Mhm. Und was machst du mit denen? Züchtest du die einfach nach oder was macht man mit denen?
Ach, die halte ich auch einfach eigentlich zum Spaß und für die Eier. Wobei die Eier ziemlich klein sind. Mhm. Also die sind wirklich so groß. Also
so
wenn man
Wachteleiermäßig dann?
Ja. Mhm. Also wenn man da Rührei macht oder backen will, dann muss man ungefähr 30 Eier auf und zu. Also es ist ein bisschen, also Rührei ist da am einfachsten, was man mit den Eiern, glaube ich, machen kann. Mhm. Und das sind soweit eigentlich alle Tiere, wobei wir noch auf unserem Pachtgrundstück noch überlegen, ob vielleicht noch ein paar Puten einziehen. Mein Mann findet die ja total klasse, aber da müssen wir mal gucken, weil ich muss ja das irgendwie noch gehandelt bekommen.
Mhm. Ja.
Und wir arbeiten beide Vollzeit, haben einen riesen Garten, einen riesen Waldgrundstück. Also ich sag meinem Mann jetzt auch so langsam,
Wie teilt ihr euch denn die Arbeit auf?
Also wir machen eigentlich sehr viel zusammen. Klar, mein Mann, so was die Imkerei betrifft, da helfe ich ihm klar mal aus, aber das macht eigentlich er alleine. Er kümmert sich um die Bienen, er schleudert den Honig und ich helfe da mal irgendwie was tragen oder so. Das ist alles kein Thema. Und aber im Wald und im Garten machen wir eigentlich so gut wie alles zusammen. Also das kann man, glaube ich, gar nicht so trennen. Also je nachdem, was ansteht. Also wir besprechen, okay, heute ist Unkraut rupfen, dann rupfen wir beide zum Beispiel Unkraut. Und wenn da auch mal was ansteht mit Sägen bohren, da helfe ich da genauso mit. Also wir haben da nicht unbedingt die Aufteilung, dass er nur das schwere Grobe macht, sondern wir machen eigentlich das beide dann immer zusammen.
Aber Sägen muss dein Mann, weil das ist sein Hobby.
Ja, er lebt sich da natürlich auch aus, aber ich musste auch schon sägen.
Ja, okay.
Aber das war nicht gut bei meinem Mann, muss ich ehrlich sagen. Der hat mich ja dazu auch gezwungen. Und ich habe gemerkt, ja, ich weiß überhaupt nichts übers Bohren, Sägen und Bauen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass mein Mann mich da herangeführt hat. Ich konnte ja am Anfang noch nicht mal eine Bohrmaschine halten. Ah, okay. Also das muss ich echt sagen. Also ich finde, es ist immer noch so ein Thema, was... ja, aber ich finde, Frauen wird es ja auch nicht beigebracht. Also
nee, das stimmt. Da wird von
Vater
ausgegangen.
Ich habe es nicht gelernt.
Genau.
Ja. Also deswegen finde ich es gut, dass Fabi da gesagt hat, da, nimm die Bohrmaschine, ich muss jetzt mal halten, bohr jetzt. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was für einen Knopf drücke ich da eigentlich?
Witzig. Cool. Und deine Hühner haben ja auch Jobs im Garten, ne? Und Sissi und Franz ja auch. Was machen die denn im Garten?
Also ich hatte ja eine riesengroße Schneckenplage in meinem Garten, das muss ich echt sagen, was wir an Nacktschnecken hatten. Ich habe dann irgendwann einen Rappel gekriegt und habe dann gesagt, okay, wir brauchen irgendwas, was es frisst. Und da haben wir die Hühner zuerst gekauft und die haben das wirklich gut gemacht, das muss ich sagen. Es gibt aber Hühner, die verschmähen Nacktschnecken. Meine Hühner haben sie tatsächlich gegessen, Gott sei Dank. Aber die ganz Großen haben die auch nicht geschafft. Also die konnten dann mal so die Kleinen und dann war klar, okay, wir brauchen vielleicht doch nochmal Laufen. Diese Schneckenplage war tatsächlich der Auslöser dafür, dass wir dann gesagt haben, wir holen uns Sissi und Franz. Und ich muss ehrlich sagen, der erste Abend, das ist nicht richtig. Die haben ja erstmal total Angst gehabt. Die haben ja erstmal 3-4 Tage einfach nur unter einem Strauch gehockt und haben vor allem Angst gehabt. Und dann hat sie, glaube ich, der Hunger mal ein bisschen rausgetrieben. Und dann haben die an diesem ersten Abend, wo sie dann unterwegs waren, aus einer Staude, also das war so eine buschige Staude, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, ich habe es mitgezählt. 18 Schnecken rausgeholt.
Wow.
Und die haben die geholt. Zum Wasser sind sie dann gelaufen, haben die Schnecke mit Wasser abgewaschen, runtergeschluckt, dann wieder zurück.
Ist ja auch eklig, Schnecke sonst genommen. Einfach eine unsaubere Nacktschnecke zu essen, eine schmuddelige Nacktschnecke.
Dann wieder zurück, wieder in dem Becken gewaschen, geschluckt und wieder. Und es ging wirklich, also das war der Wahnsinn.
Ja.
Und seitdem, ich habe auch im Gemüsegarten... Ich habe letztes Jahr, glaube ich, 1 oder 2 Schnecken gesehen.
Ja, Wahnsinn.
Und die habe ich dann aus Mitleid einfach mal da liegen lassen auf dem Salat. Ich habe gedacht, wenn ihr das alles hier überlebt mit Hühner und Laufenden, dann habt ihr euch den Salat verdient.
Habt ihr euch den Salat verdient, ja, stark. Wie süß. Ja, cool. Sehr guter Tipp auf jeden Fall. Also habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Es gibt ja manchmal Laufenten, die mögen tatsächlich dann keine Schnecken. Das ist dann so ein bisschen dumm gelaufen.
Ja.
Aber das ist echt die blöd. Ausnahmen, würde ich sagen. Also wenn man Platz hat. Und die sind ja auch relativ, ich sag mal sonst, relativ genügsam, ne?
Ja. Also ich kann auch den Tipp geben, die gar nicht so arg zu füttern. Also wir haben auch den Tipp bekommen, lasst mal am Anfang wirklich das Futter weg, dass sie einfach lernen, okay, ich muss mir hier was suchen. Ja, weil manche sind dran gewöhnt, ihr Futter zu bekommen und die suchen dann eher den Napf, als wirklich Insekten und so weiter zu jagen. Und wir haben das gut beobachtet natürlich, aber die haben dann wirklich eigentlich von Anfang an angefangen, sich dann das Futter zu suchen. Und nach einer Woche oder so haben wir dann so ein kleines Schälchen mit ein paar Körner und kriegen auch mal einen Salat und mal was Grünes auch dazu. Und Mehlwürmer natürlich, das ist ja, ach Gott, da ist ja, Mehlwürmer ist ja das Heilige für die Laufenten und für die Hühner. Und seitdem, also die suchen dann wirklich ihr Futter hauptsächlich alleine. Und wir haben ja einen großen Garten. Also weil viele halten ja ganz viele Laufenten in einem kleinen Garten. Dann muss man füttern, weil die finden dann gar nicht genug. Also unser Garten mit 850 Quadratmeter ist eigentlich für zwei Laufenten ideal, um das Futter auch selbst zu suchen und zu finden.
Ja, cool. Guter Tipp auf jeden Fall. Was hast du denn so von deinem Garten und dem Gärtnern gelernt?
Ich glaube, gut, in der letzten Zeit bin ich ja so ein bisschen Philosophie interessiert und Psychologie, was auch den Garten betrifft. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das Größte, was ich gelernt habe, ist, dass der Garten ein Beziehungsort ist. Er ist für mich ein Ort, wo ich eine Beziehung eingehe. Und wir haben gar nicht mehr so viele Orte, wo wir irgendwie noch was austauschen können. Also wir gehen ins Einkaufszentrum, wir gehen ins Fitnessstudio, wir gehen in Tankstellen. Das sind alles Orte, die uns nicht irgendwas zurückspiegeln oder zurückreflektieren. Und bei einem Garten ist es so, da nehme ich ein Samenkorn, ich pflanze ihn in die Erde, ich gieße ihn, ich jäte den Garten, ich passe auf, dass wenn das Samenkorn anfängt zu keimen, dass ihm nichts passiert. Also ich beschütze das und irgendwann wächst da, keine Ahnung, eine Blume draus und blüht. Und die blüht dann in dem Moment, so sehe ich das, tatsächlich nur für mich, weil ich war diejenige, die die gepflanzt hat, die den Samen gepflegt hat. Und ich denke auch, diese Blume, die dann blüht, die wird nicht viele Menschen in ihrem Leben sehen, außer eigentlich den Gärtner und vielleicht mal ein paar Besucher. Und ich denke dann, ja, die blüht wirklich nur für mich. Ich habe sie beschützt, ich habe sie gepflegt, dann blüht sie und ich bin so, dass der Mensch, den sie eigentlich als einzigstes dann sieht. Und ich finde diesen Gedanken so schön, das zu wissen, dass ein Garten immer ja so eine Reflexion von einem selbst ist. Ja. Also mein Garten ist praktisch irgendwie ich und ich bin irgendwie der Garten. Und es gibt für uns Menschen eigentlich keine Räume, die das bieten können. Es ist ja die Natur, das Draußensein und der Garten. Und das habe ich irgendwie von ihm gelernt, dass Garten Beziehung ist und auch ein Kreislauf. Also wie gesagt, wenn ich eine Tomate pflanze, ja, die gieße ich, die dünge ich, jede ich investiere viel Lebensenergie und Energie da rein, dass es irgendwann eine Tomate wird. Und das Krasse ist, was mir irgendwann aufgefallen ist, ich esse diese Tomate und nehme praktisch wieder das auf, was ich investiert habe, wieder in mich auf und habe wieder Energie, um irgendwas weiter im Garten zu machen. Also es ist immer irgendwie ein Kreislauf. Ich kriege immer irgendwas zurück, wenn ich da irgendwas reingebe. Und für mich gibt es eigentlich keinen besseren Ort. Also das ist das, was mir der Garten so beigebracht hat. Egal, was ich da investiere, ich kriege es irgendwie zurück.
Cool. Also spannender Ansatz.
Auf jeden Fall.
Beziehungsort, da muss ich erstmal drüber nachdenken.
Das ja, ich auch.
Cool. Also viele sagen ja so ein Sehnsuchtsort, ne, so wie zum Beispiel ans Meer fahren oder in die Berge oder ne, wo man so weit gucken kann oder so. Aber so Beziehung ist ja nochmal was anderes, ja. Spannend. Wie sieht denn für dich so ein perfekter Tag im Garten aus? Guckst du dann nur deine Blumen an, die für dich blühen, oder musst du irgendwas arbeiten, damit du happy bist im Garten?
Ja, ich muss auch was arbeiten, damit ich happy bin. Also ein perfekter Tag im Garten ist für mich, wenn ich schon morgens eigentlich drin frühstücke. Das gucke ich wirklich total oft mit meinem Mann. Sobald die Temperaturen es irgendwie zulassen und es nicht gerade regnet und stürmt, frühstücken wir ausgiebig draußen, lauschen den Vögeln, die da irgendwie zwitschern. Dann krähen die Hühner auch und wir lieben das, wirklich, wir lieben das. Und dann nach diesem langen Frühstück, was ich manchmal lange hinziehen kann, merken wir dann schon, okay, wir haben Ameisen im Hintern. Ja, wir müssen jetzt irgendwas machen. Und dann geht es eigentlich bei mir wirklich ins Körperliche. Also ich liebe das, dann eine Hacke zu nehmen, Unkraut jäten, umgraben. Mhm. Also ich merke dann auch, ich muss das irgendwie loswerden, diese Energie. Ich muss irgendwas da machen und das geht dann praktisch bis mittags, 14 Uhr und dann ist schon eigentlich klar, wenn super geiles Wetter ist, wir grillen. Und dann wird ausgiebig gekocht, hauptsächlich auch eigentlich im Garten. Es wird dann im Garten gegessen und dann wird meistens gedöst. Also dann
auch gut.
Nickerchen im Garten ist wirklich, also das ist so oft bei uns im Wochenende dann, so ab 15 Uhr merkt man richtig, okay, jetzt müssen wir 1-2 Stunden Nickerchen machen im Garten.
So gut.
Und dann habe ich manchmal noch Energie nach dem Kuchen, nach dem Schlafen dann den Kuchen und dann habe ich nochmal Energie, um 1-2 Stunden noch im Garten so ganz ruhig dann zu werkeln. Also dann eher so was Ruhiges zu machen, irgendwas zu schnippeln oder irgendwas zu gießen, dann eher so was Ruhiges und dann lassen wir den Abend auch nochmal ausklingen. Also
auch im Garten
ist für mich eigentlich ein, ja natürlich. Also im Sommer ist das Haus nebensächlich. Also das ist auch der Grund, warum ich keine Grünpflanzen im Haus habe. Die sterben im Sommer, weil die nicht da drin sind.
Und du bist draußen.
Also könnt ihr eigentlich im Sommer das Haus untervermieten, oder?
Ja,
wie?
Eigentlich schon.
Eigentlich ja.
Airbnb am Wochenende.
Cool, genau. Und ihr zieht dann in den Garten. Stark. Oh, das klingt richtig, richtig gut.
Ja, voll.
Vor allem das mit dem Nickerchen im Garten. Ja. Das ist wirklich schön.
Ja, das ist, ich finde, es ist so entspannend, wenn dann die Vögel so zwitschern
genau.
die Sonne scheint so durch das Blätterdach, genau. Und die Bienchen und so, also ja.
Wann ist endlich Frühling?
Ja, absolut.
Und das frage ich mich jeden Tag.
Ja, also jetzt wird es langsam, ne, kribbelt es wirklich auch bei uns so, wirklich. Genau, wo nimmst du deine Inspiration her? Du hast ja vorhin gesagt, du gehst gerne in andere Gärten. Ne, man merkt ja auch, du hast einen eher philosophischen Einschlag im Gärtnern. Woraus ziehst du deine Ideen, Inspiration?
Also wirklich ganz viel aus dem Anschauen von anderen Gärten. Also klar, Tag der offenen Gärten bin ich immer unterwegs, aber auch Gott sei Dank die Parks, die wir auch haben, die werden auch immer mehr umgestaltet. Also es tut sich ja wirklich was in den Köpfen zu sagen, okay, wir wollen jetzt einen Park nicht nur rasengroße Bäume, sondern wir wollen auch mal Staudenflächen haben und die dann auch sinnvoll bepflanzt. Also der Luisenpark Mannheim, der Ebertpark Ludwigshafen ist immer noch ein Geheimtipp wegen Ludwigshafen, da will ja keiner hin. Aber zum Beispiel der Ebertpark hat auch in den letzten Jahren auch durch Harald Sauer, eins meiner großen Pflanzvorbilder, die es gibt, neben Petra Pelz, Joachim Hegmann. Das sind so Menschen, wo ich immer reingucke, wie sie die Beete gestalten, welche Pflanzen die benutzen. Und ich finde, also ich bin sehr visueller Mensch. Ich lerne auch sehr visuell. Ich muss das sehen, ich muss das irgendwie erfahren. Und ich glaube, das ist auch der Reiz, bei anderen mal über den Zaun zu gucken, um wirklich auch neuen Input zu bekommen und nicht immer nur in seiner eigenen Gedankenblase zu verbleiben. Also ich bin Mensch, der guckt ganz unheimlich gerne in andere Gärten und auch nicht unbedingt in Deutschland. Ich gucke auch, wie machen das denn die Menschen in, ich sage jetzt mal in Marrakesch, was machen die in Schweden, wie sieht's in Polen aus? Deswegen, wenn ich ja mal irgendwie im Ausland bin, gucke ich immer in die Gärten.
Ja,
egal,
wir auch.
Immer, ja.
Ja, das ist echt
eine
so.
Unglaubliche Inspirationsquelle und das Beste wird dann gleich in so ein Büchlein festgehalten.
Ja.
Oder auf dem Handy. Gleich, die Kombi sieht gut aus, Foto, ja.
Ja.
Und finde ich klasse.
Cool. Ah, die Parks habe ich auf jeden Fall nochmal aufgeschrieben. Das verlinken wir auch, weil ich das auch immer wichtig finde, ne? Dass man muss ja nicht immer eine Gartenreise in die, was weiß ich, Cornwall machen oder so, sondern man kann ja auch wirklich so ein bisschen sich inspirieren lassen, ne, mal von Parks. Und da finde ich auch, also was du auch beobachtest, dass da halt viel mehr so und nicht nur so, wir pflanzen jetzt mal zum Frühlingsanfang einmal so ein paar Stauden, die dann nach 2 Monaten wieder oll sind, sondern das wird ja schon gepflegt, ne? Dass es dann übers Jahr auch gut da stehen kann bis in den Herbst rein. Das finde ich echt toll. Cool. Ja, sehr schön. Genau, wir haben noch natürlich noch mehr Fragen. Jetzt geht es so ein bisschen, jetzt zapfen wir dein Wissen an.
Wo wir bei der Gestaltung waren, reden wir über Gestaltung.
Genau.
Was ist denn dein heißer Tipp für alle Neulinge in Sachen Gartengestaltung?
Ich glaube, oder was so die Zukunft ist, ist wirklich, wie soll ich denn das sagen, mehr dreidimensional vielleicht zu denken im Garten. Also ich habe das Gefühl, gerade bei Gartenneulingen, klar ist es erstmal gut, wenn man, ich sage jetzt mal, neu baut und man hat da irgendwie erstmal Erdfläche, dass man da jetzt erstmal Rasen einsät und dann wird manchmal leider Kirschlorbeer gepflanzt, aber ich will mir da jetzt kein Urteil erlauben, aber für den Anfang kann das ja alles sehr, sehr gut sein, aber das sind oftmals sehr flache Gärten und ich sage jetzt was, wo sich vielleicht bei manchen die Zehennägel einrollen. Ich finde, Gartenplanung hat gar nicht so viel mit Kreativität zu tun, sondern, Achtung, mit Mathematik und Logik. Also ich finde, es hat sehr viel zu tun mit Proportionen, mit Größen, mit Verhältnissen, vielleicht auch mit Linien. Also ich, gut, ich liebe Mathematik, muss ich es auch noch dazu sagen. Für mich ist so ein Garten sehr mathematisch. Und wenn man als Gartenneuling, sage ich jetzt mal, oder wenn ich die Gärten von Gartenneulingen sehe, die sind halt sehr flach. Also ich habe als Gartenplanerin irgendwann gelernt, Flächen so zu schraffieren, also leere Flächen ohne Farbe zu lassen, also weiß zu lassen und Flächen, wo irgendwie was wächst, vielleicht mal dunkel zu schraffieren. Und viele Gärten sind eigentlich weiß. Da ist keine Farbe drin. Also ich weiß nicht, wie ich es so erklären soll. Deswegen sage ich wirklich in drei Dimensionen denken. Ja, also Rasen ist absolut, hat auch heute noch seine Daseinsberechtigung, aber auch Stauden, Bäume. Also ich habe immer noch das Gefühl, die Menschen haben unglaubliche Angst, Bäume zu pflanzen.
Ja, finde ich auch.
Ich weiß nicht, warum.
Ich glaube, weil die Leute dann immer denken, wenn man einen Baum kauft, muss man dann halt ganz viel daran schneiden und ständig irgendwas machen. Und dann macht er Laub und dann macht er Schatten und das wollen die halt nicht und so. Das ist irgendwie...
Ja, er macht Dreck.
Dreck,
und so,
er macht
Dreck, okay. Ja, er macht Dreck, genau. Ja, aber wir kommen um Bäume nicht herum.
Nein.
Überhaupt gar nicht mehr. Das geht gar nicht mehr ohne. Mhm. Und ich denke, man muss einfach sagen, zu einem Garten, ohne da jetzt ein Dogma draus machen zu wollen, gehört eine flache Fläche, es gehören Stauden, es gehören Sträucher und es gehören Bäume rein. Mhm. Ja, und dann, wenn man das kombiniert in einem guten Verhältnis, also nicht, dass die Proportionen einfach stimmen, dann kann man nichts falsch machen von der Gestaltung her.
Spannende Herangehensweise. Was mich zur nächsten Frage bringt, wie geht man denn am besten bei der Planung vor?
Auf jeden Fall mit Planung. Also, nee, ich habe wirklich, also ich, meine Kunden, also ich habe Kunden, die, wenn die mich anfragen für eine Gartenplanung, habe ich das wirklich häufig, dass die Mail an mich anfängt mit Hilfe. Ausrufezeichen. Die haben schon so viel probiert. Das Problem ist, dass es meistens so war, die haben gesagt am Samstag, ach komm, wir fahren mal in den Baumarkt. wir kaufen, ich weiß nicht, eine neue Bohrmaschine und dann kommt man mit 12 neuen Pflanzen nach Hause und hat eigentlich keine Ahnung, was man gekauft hat, wie sich das überhaupt entwickelt, ob es überhaupt passt. Es war halt schön. Und dann pflanzt man es und dann wird es irgendwie nichts. Also das habe ich total oft und das machen manche Kunden jahrelang. Die investieren richtig viel Geld, kaufen Pflanzen und es sieht einfach nicht gescheit aus. Ja. Und ich glaube manchmal, ich meine, ich bin ja auch nicht davor gefeit. Ich fahre auch manchmal irgendwo hin und denke, verdammt, jetzt habe ich schon wieder was gekauft und ich weiß noch nicht mal, wohin ich es pflanzen soll. Ich habe keinen Platz mehr. Deswegen habe ich ja auch inzwischen so eine Kruschelecke. Da werden alle Einkäufe erstmal dahingestellt und dann wird mir irgendwann hoffentlich einfallen, wo ich die hinpflanze. Aber als Neuling ist es, glaube ich, ganz gut, ich denke auch klein anzufangen. Viele machen sich einen unglaublichen Stress. Die sagen, boah, mein Garten muss jetzt sofort im ersten Jahr fertig sein und keine Ahnung was. Und ich sage mir, nee, fang doch einfach mal mit einem Baum an. Fang einfach mal mit einer Hecke an. Ja. Und dann wirklich über diesen Baum und diese Hecke sich wirklich informieren. Und mit der Zeit einfach wachsen. Weil mein Garten ist eigentlich bis heute nicht fertig. Ich habe den 10 Jahre und er ist bis heute nicht fertig. Ich habe immer noch eine Gruselecke, die mich noch nie gesehen hat. Ich hoffe, ich kann die jetzt in den nächsten 2 Jahren auflösen. Aber es ist wirklich Schritt für Schritt einfach.
Ja.
Und was sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ich glaube, du hast es gerade schon fast genannt oder erwähnt.
Spontan Käufe. Zumindestens mal die wirklich teuer sind. Mhm. Also wenn man da sich mal eine Pflanze kauft und man lag dann daneben, um Gottes Willen. Aber teure Spontankäufe auf alle Fälle vermeiden. Und was ich auch denke, ein guter Tipp ist, wenn man Garten übernimmt, vor allem wenn man ihn übernimmt, einfach mal abwarten. Mhm. Also ich habe auch viele Kunden, die übernehmen Garten und man sieht, der ist so mal in den 80ern angelegt worden. So, ja.
Ja, Kleingarten live, würde ich sagen, ist auch ganz viel. Genau. Also 80er Total. Rules bei uns. Mhm.
Genau, und es ist schade, wenn man dann sagt, das muss alles komplett weg. Mhm. Ja, und ich sage mir, wenn man Garten übernimmt, ich wünschte, ich hätte das auch erst mal gemacht, mhm. dann hätte ich noch meine Eibe. Mhm. Einfach mal abwarten, was da wächst, was mhm. da kommt und was vielleicht doch letztendlich gut aussieht. Weil ich habe manchmal das Gefühl, die Leute haben so einen modernen Blick auf den Garten oder auf Trends und sehen dann gar nicht mehr, was sie eigentlich schon haben an positiven Pflanzen. Mhm. Ja, und ich bin der Mensch, der sagt, einfach mal neu bewerten. Nicht so, weißt du, nicht immer alles so sehen, wie es vielleicht schon viele Menschen davor gesehen haben, sondern einfach neu bewerten, sich einfach mal vor einen Strauß stellen und sagen, ja, der ist vielleicht aus den 80ern, aber gefällt der mir eigentlich, ja oder nein? Ja, und das kann ich eigentlich auch nur raten. Einfach mal abwarten und gucken.
Wir haben ja auch so ein paar, ich sag mal, Gruselgewächse bei uns im Garten. Und das sind, die lassen wir auch stehen, weil die einfach so an dem Ort passen die halt. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht, was ich mir aussuchen würde, würde ich einen Garten komplett neu anlegen, von null. Aber wir haben so ein paar Rhododendren und auch so Eiben und so eine Thujenhecke, so eine fiese. Sagen. Aber die machen halt ihren Job. Also die sind da halt, ne, haben halt diese Achse, diese eine Blickachse in dem einen Beet hat er dieser Rhododendronstrauch und der ist sehr groß und ich denke halt so, der ist eigentlich gut gewachsen. Ne? Mhm. Warum sollte man das dann killen? Ja. Und diese Thujenhecke, ne, die wollten wir ja eigentlich am Anfang rausmachen. Jetzt haben wir da einen super Windschutz und auch Schatten, weil wir haben kaum Schatten im Garten. Ja. Und das habe ich tatsächlich auch als Gartenanfängerin, wir haben uns da überhaupt keine Gedanken über Schatten gemacht. Ja. Und jetzt denken wir auch gerade mit kleinem Kind, denken wir immer so, oh, wie gut wäre es mal, Schatten? Wo man einfach wo so eine Schattenecke Baum, hat, groß, wo man einfach mal sitzen kann und nicht gleich, wenn es dann doch mal 30 Grad hat, die ganze Zeit da gegrillt wird auf der offenen Fläche. Ne? Also das glaube ich, das unterschätzen viele, dass es eben gut ist, auch größere Gewächse im Garten zu haben. Ja. Auch und wenn die erstmal eingewachsen sind. Und so ein oller Baum, den kann man ja immer noch so ein bisschen sich hingestalten, sage ich jetzt mal, durch die Begleitpflanzen dann vielleicht, ne?
Ja, ich denke mal, ein guter Tipp ist wirklich, mal zu überlegen, was sind die Vor- und Nachteile? Mhm. Also klar, wenn man jetzt die Thuja nimmt, werden jetzt dann viele sagen, ja, das hat ja nichts für unsere Tiere und für unsere Bienen und es gibt Thujen, die sehen jetzt aktuell wirklich nicht gut aus, einfach wegen der Trockenheit, weil Thujen brauchen Wasser und eigentlich auch eine kühle Luft, eine gute Luftfeuchtigkeit und die stehen halt meistens an der Straße in der vollen Sonne. Klar, aber die haben halt auch ihre Vorteile. Mhm. Also und zwar jeder Strauch. Also ich bin der Meinung, das ist auch nochmal, das sind wir jetzt ein bisschen in der Philosophie, es gibt nichts in der Natur, was sinnlos ist. Mhm. Nichts. Ja, alles hat irgendwie seinen Sinn. Und wenn es für uns dient, ein reiner Schattenspender zu sein und wirklich nicht einzugehen, wenn draußen irgendwie fast 40 Grad sind. Und also wirklich mal zu überlegen, welche Vor- und Nachteile hat es. Ich glaube, dann kommt man eher so in ein gutes Denken, was dann letztendlich die Entscheidung erleichtert. Lasse ich diesen Strauch jetzt zum Beispiel oder mache ich den weg?
Mhm. Ja, das ist gut. Ah, Gartenphilosophie, I love it.
Und was sind denn so die drei Pflanzen, die es immer wieder in deine Beetpläne schaffen?
Bei den Stauden Platz 1 definitiv die Katzenminze.
Yes.
Weil das ist eine Pflanze, also, aber da scheiden sich manchmal die Geister. Es gibt Kunden, die sagen, das ist Unkraut, also wirklich, das habe ich jetzt schon öfters gehört. Und manche, die sagen, ach ja, sie sieht auf den ersten Blick unspektakulär aus, aber sie hat gerade für Gartenanfänger nur Vorteile. Sie wächst von allein, sie hält alles aus, wenn sie in der Sonne steht. Mhm. Die Bienen mögen sie, Insekten mögen sie, sie blüht ewig lang.
Ja.
Mhm. Und eigentlich, man kann die nicht kaputt machen. Also Katzenminze schafft es eigentlich immer rein.
Sehr gut.
Was schafft es noch bei mir rein? Ich weiß es gar nicht. Ich bin sehr individuell, was die Pflanzpläne betrifft. Aber Katzenminze ist Standard. Mhm. Ich glaube, auch Standard ist das Kalamagrostis Gras, weil auch genauso ähnlich. Es wächst und gedeiht, ohne dass man irgendwas dafür tun muss. Und sieht auch, ich sage jetzt mal, bedeutend spektakulärer aus, wie jetzt vielleicht eine Katzenminze. Und ich glaube, was ich auch gerne benutze, aber es leider häufig nicht so klappt, weil irgendwie habe ich so oft Gärten, die irgendwie so in kälteren Regionen ist. Man muss ja immer gucken mit der Winterhärte, ob die Pflanzen das alles überleben, ist eigentlich die Fackellilie. Die habe ich auch im Garten. Die ist immer grün, die ist auch im Winter grün. Die hält auch alles aus. Und ich finde, es ist eine außergewöhnliche Pflanze, die einfach eine, ich sag jetzt mal, eine Statur hat, die man nicht so oft sieht. Also dieses kerzenförmige, diese Blüten, die nach oben schießen, und die sieht ja auch schon fast exotisch aus, finde ich. Also sieht irgendwie aus, als würde es irgendwie so, ich sag jetzt mal, aus Haiti kommen oder so. Also es ist wirklich schon so ein bisschen nach Dschungel, finde ich. Und hat halt sehr eine außergewöhnliche Farbe mit ihrem Knallorange. Die nutze ich auch sehr gerne, aber ist halt nicht so, ich sag jetzt mal, überall so ganz winterhart. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber das sind so drei Pflanzen, wo ich sage, da kommt eigentlich kein Gärtner dran vorbei.
Okay. Also die Katzenminze ist bei uns auch sehr weit verbreitet.
Yes, die pflanze ich auch überall rein mit. Das ist ein toller Begleiter für alles Mögliche.
Alles, ja, die passt überall.
Ja, finde ich auch.
Und was ist denn für dich eine Pflanze, die unterschätzt?
Die Eibe.
Ja.
Die abgefällte Eibe.
Total. Die Eibe total, weil auch sie eigentlich alles aushält. Die kann man ja auch in den Vollschatten pflanzen, in den trockenen Bereich. Sie ist immer grün. Sie hat keine Krankheiten, hat keine braunen Flecken. Sie ist ein toller Hintergrund für andere Pflanzen. Und wie gesagt, man muss sie ja nicht essen. Ja, dann stört sie ja einen nicht. Aber ich finde, was auch total unterschätzt ist, das ist nicht unbedingt eine Pflanze, sondern das sind Pflanzen, die einen blöden Namen haben. Also ich merke immer wieder Pflanzen, die zum Beispiel die Schleimbeere, ich weiß nicht, ob ihr den Strauch kennt, ist auch ein Strauch, den kannst du in den Vollschatten pflanzen, hält alles aus, blüht jetzt, duftet betörend schön. Kein Kunde will den. Ich denke, es liegt an dem Begriff Schleimbeere.
Hast du da neulich mal was zu gepostet?
Nee, das war die Duftheckenkirsche.
Ach, das war die Duftheckenkirsche, okay.
Die duftet, die duftet auch gut. Jetzt duftet wunderbar und hält auch alles aus. Also die kann man universal auch in jeden Garten pflanzen. Aber ich merke, die Pflanzen, die meine Kunden ablehnen, das sind so Begriffe wie Schleimbeere, dann gibt es auch noch den seltsamen Scheinsonnenhut, Echinacea paradoxa. Die lehnen alle meine Kunden ab. Und dann gab es noch irgendeinen Strauch, der so einen komischen Namen hatte. Stinkende Nieswurz.
Ah ja, das kenne ich. Da denkt man ist bei Harry Potter, ne? Und denkt sich so, nee, danke.
Ja. Also ich muss wirklich sagen, weil ich sehe ja, was die Kunden ablehnen. Und das sind immer diese Pflanzen. Und ich habe irgendwann mal eine Kundin gesagt oder gefragt, sag mal, liegt es vielleicht an diesem Begriff Schleimbeere? Und er hat gesagt, naja, es klingt jetzt halt nicht so attraktiv. Ich so, ja, das ist ja aber nur der Name. Also man guckt dir mal den Strauch und die Pflanze mal wirklich an, ohne den. Also ich habe schon wirklich manchmal bei stinkender Nieswurz das Stinkende weggelassen. Und da hat das paar Mal in die Gärten geschafft. Also ich glaube, alle Pflanzen.
Vielleicht solltest du immer den lateinischen Namen nehmen, dann fällt das nicht so auf.
Ich wollte schon sagen. Dann müssen die Leute es selber googeln. Dann sehen sie erst das Bild.
Genau, also ich glaube, manche Pflanzen sind wirklich geschädigt mit ihrem Namen leider und schaffen es deswegen nicht in die Gärten. Ich kann mir sonst nicht anders da erklären. Also
ja,
die werden
kann ich
unterschätzt.
Mir auch vorstellen. Also wir werden die alle verlinken und ihnen hoffentlich einen neuen Hype bescheren.
Auf jeden Fall.
Das ist schön, das freut mich.
Yes.
Und gibt's drei Dinge, die ein richtiger Garten deiner Meinung nach braucht?
Kuchen.
Ja. Stimmt.
Also ich bin leidenschaftlicher Kuchenesser, ich gebe es zu. Das ist, also ein Garten ohne Kuchen, nee, Quatsch. Also was ein Garten unbedingt braucht, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich ein Gärtner mit einer guten Einstellung. Das braucht der Garten. Und ich glaube, was der Gärtner haben sollte, ist, glaube ich, das klingt jetzt blöd, aber er sollte fleißig sein, weil ein Garten ist nun mal ein Ort, der nicht von alleine entsteht. Man muss, also weil manche Kunden denken, pflegeleicht bedeutet überhaupt nichts mehr im Garten machen, dann ist es kein Garten. Dann können wir den Zaun abbauen und dann wirklich den Garten der Natur überlassen. Dann ist es aber kein Garten mehr. Mhm. Also ich finde, ein Gärtner, der sollte Fleiß mitbringen, der sollte aber auch faul sein, zu den richtigen Zeitpunkten gar nicht so viel eingreifen. Er sollte geduldig sein und ich glaube, ganz wichtig ist wirklich in Kreisläufen denken. Es braucht einen Garten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin immer wieder überrascht, wenn im Frühjahr die Blattläuse auftauchen. Es ist so, als ob die jedes Mal irgendwie neu auftauchen und dann geht so eine Panik rum. Oh Gott, das sind Blattläuse auf meinen Rosen, auf meinen ich weiß nicht wo. Und es ist eigentlich völlig normal.
Ja.
Es ist einfach normal. Es ist, ich sage das immer wieder, wenn ich ein bisschen ausholen darf jetzt.
Ja, sehr gerne.
Ich sage immer, die Schädlinge, also ich mag ja den Begriff Schädlinge und Nützlinge eigentlich nicht, weil die Nützlinge brauchen die Schädlinge, weil die leben ja davon.
Ja, die leben davon. Also ich sag immer, Nützlinge sind Schädlinge nützlich.
Richtig, ne? Auch total geiler Spruch. Ich sage immer, die Schädlinge sind die Headhunter für die Nützlinge. Ja, und
auch
die ich meine, die Natur denkt sich ja was dabei. Die sagt, okay, ich habe Schädlinge geschaffen, die hocken jetzt an den Rosen und die müssen sich ja irgendwie vermehren, ja, weil die Nützlinge brauchen ja was zu essen. Mhm. Ja. Also müssen die Schädlinge eigentlich immer als erstes da sein. Dann kommen irgendwann die Nützlinge, fressen sich satt und dann geht es nächstes Jahr eigentlich aufs Neue los. Mhm. Wenn es umgekehrt wäre, wenn wir nur Nützlinge hätten, was sollen die denn essen?
Ja, die würden sich ja gegenseitig aufessen im Prinzip. Ne?
Eben, das wie sollen die sich denn fortpflanzen? Ja, also ein Marienkäfer lebt von Blattläusen und umgekehrt. Ja. Und wir sollten daher immer vorsichtig sein, wenn wir meinen, irgendwie Blattläuse wegzuspritzen. Ich habe es letztes Jahr sogar dokumentiert. Meine Kugeldisteln waren letztes Jahr so voll von Blattläusen.
Ja,
wo ich selbst gedacht habe, oh Gott, das ist jetzt aber wirklich richtig viel. Aber ich muss sagen, ich glaube, 3 Wochen später waren da, die waren voll mit den Marienkäferlarven. Und ich habe da auch mal ein Video gedreht. Also das sieht ja wirklich aus wie Godzilla.
Ja,
der,
genau.
Der in so eine, ich weiß nicht, so eine chinesische Großstadt reinkommt und dann geht ja das Gemetzel los.
Ja, voll. Ja.
Und ich denke, boah, Wahnsinn. Und dann 2 Wochen später blühen die Kugeldistel, als wäre nie was gewesen.
Ja, ich glaube, im Vergleich zu ihrem Gewicht fressen Marienkäferlarven, also so viel frisst kein anderes Tier auf der Welt, glaube ich, wie die quasi zu ihrem eigenen, zur eigenen Größe und ihrem Gewicht an Blattläusen fressen.
Ja.
Die sind wirklich so nicht zu unterschätzen. Ich glaube, was halt wichtig ist dabei, dass man eben allen einen Ort schafft, ne, zum Leben, dass die dann halt auch kommen. Weil ich glaube, dann hat man ein Problem, wenn die Marienkäfer dann nämlich nicht kommen, weil man irgendwas zu doll spritzt oder so vielleicht, dann hat man nämlich eigentlich das Problem, ne? Und eigentlich, ja, genau, ist meistens Geduld gefragt. Also wir warten auch immer ab. Manchmal machen wir was, wenn es dann zu krass wird. Und ne, wir hatten letztes Jahr irgendwie, ich weiß nicht, das war so spät, so kalt. Da haben die Nützlinge, das hat ein bisschen gedauert.
Ja.
Und ja, dann haben wir so leicht eingegriffen, aber wir versuchen uns da auch echt zurückzuhalten, weil ich immer denke, das wird schon kommen, ne? Und genau, oder eben bei Schnecken, ne? Dann braucht man eben andere Tiere im Garten, die dann einem helfen.
Das ist ja auch so dieses Kreislaufdenken, weil ich weiß genau, die Hühner, wenn die das da alles wegfuttern, ich kriege ja davon dann auch wieder Eier.
Ja, eben, genau. Also es lohnt sich.
Es ist total, ich glaube, Kreislaufdenken ist total gut und man muss ja auch wissen, wenn ich jetzt anfange, zum Beispiel Raupen zu zerdrücken, weil sie gerade irgendwas jetzt an der Pflanze futtern, dann habe ich halt auch keine Schmetterlinge. Das ist das, was ich meine. Der Gärtner muss sich wirklich bewusst werden, wenn er irgendwo eingreift, was die Konsequenz davon ist. Und unsere Pflanzen sind sehr robust. Also selbst wenn die komplett abgenagt werden, was ich hatte auch mal einen Apfelbaum, der komplett abgenagt war, von was auch immer. Da kamen die Hühner leider nicht dran. Der trieb auch wieder aus. Mhm. Also die sind es ja gewöhnt, dass irgendwas an denen knappert und frisst, mhm, und das ist denen eigentlich pups egal. Ja, das ist stimmt. Nur wir Gärtner stören uns da manchmal dran. Ja,
ja, das ist so, das stimmt.
Und was braucht wirklich kein Mensch im Garten?
Das sind aber schwere Fragen. Ja, ne? Kein Mensch im Garten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht manchmal denke ich so, Wühlmäuse braucht kein Mensch im Garten, gell? Weil da kommen auch meine Hühner nicht dran.
Ja, ja, genau.
Wobei ich manchmal überrascht bin, was Hühner alles so fressen. Also meine haben auch schon Mäuse.
Ich habe auch schon gesehen.
Das ist, ja. Genau, ja, das ist ja auch ein Gemetzel, gell? Also, wenn man Tiere hat, dann denkt man wirklich, Mann, das Leben ist echt
Natur ist fies, ja.
Ja, wir haben ja so eine kleine Katze, die sieht so ganz süß aus.
Und harmlos,
ganz,
aber
ganz flauschig.
Ich weiß nicht, letzte Mal, als ich, das ist schon eine Weile her, da hat sie irgendwie 5 Mäuse angeschleppt.
Ja, die legt sie uns dann morgens immer so auf die Matte
und,
hier.
Ich so raus und fast in eine reingetreten und dachte so, oh, yay.
Vielen Dank.
Ich hab dich aber, auch lieb.
Ja, genau. Und dann sieht die echt aus so flauschig und wie so eine kleine süße Maus und denkst du so, huch.
Ja, ich glaube, ja, das ist wirklich schwierig, aber ich denke, was man nicht im Garten braucht, ist, glaube ich, schlechte Laune.
Ah.
Ja.
Ja.
Wobei, die kommt ja dann auch. Wenn man irgendwas im Garten werkelt, dann transformiert sich das ja irgendwie wieder doch ins Positive. Mhm. Aber ja, irgendwie, ich meine, wir sind ja Menschen, wir müssen mit allem lernen, umzugehen. Mhm. Also, und das können wir auch. Wir vergessen das nur manchmal, ja. Wir regen uns dann über irgendwas auf, wenn jetzt Wühlmäuse kommen, ja. Es ist ein bisschen nervig, wenn ich mal wieder in so ein Loch trete und mir meine Haxe da fast breche, weil wieder eine Wühlmaus da irgendwo ein Loch gegraben hat. Jo, dann, aber ganz ehrlich, eigentlich könnte man damit umgehen. Dann wird es halt zugebuddelt und mein Gott, dann wird halt irgendwas abgenagt. Also ich hatte das auch mal, da konnte ich die Pflanze eigentlich so rausziehen, da war gar nicht mehr die Wurzel dran. Aber es hielt sich alles Gott sei Dank bei mir in Grenzen. Mhm. Also das waren immer mal so einzelne Pflanzen und dann wurden die halt ersetzt. Und ihr wisst ja, ich habe ja meine Hort-Ecke, die inzwischen leider so groß ist wie eine kleine Gärtnerei. Das heißt, manchmal fühle ich mich wie beim Einkaufen. Also ich gehe dann in meinen Hof und dann sehe ich, ja wirklich, das sind das Bäume und Sträucher und Stauden. Dann denke ich, was könnte ich denn da wieder ersetzen und so. Cool. Das ist praktisch.
Ja.
Stark.
Ja, cool. Shoppen im eigenen Garten, das gefällt mir.
Ja, ist eine tolle Idee.
Yes, cool.
Auch machen.
Ja, können wir auch. Also, bei uns kann man es auch.
Ja. auf deinem Blog schreibst du unter anderem über das Gärtnern in den Zeiten des Klimawandels? Was sollte man in Bezug darauf am meisten beachten?
Sagen wir es mal so. Der falsche Weg ist tatsächlich, alles auf Trockenheit und hohe Temperaturen zu setzen. Mhm. Weil wir nicht wissen, letztendlich. Ich meine, klar, die Temperaturen werden steigen, die Regenfälle werden abnehmen. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass es genau andersherum ist. Es liegt an diesen Wetterlagen. Jetzt habe ich gerade, ist mir der Name schon wieder entwischt. Mhm. Wir haben das Problem mit dem Klimawandel, dass sich bestimmte Wetterlagen, wenn sie sich einmal eingestellt haben, wirklich über Wochen so bleiben. Also deswegen hat es zum Beispiel letztes Jahr ewig lang geregnet und es war kalt und es war kühl im Frühjahr und wir konnten gar nicht, wie es sagt, so richtig starten, weil es einfach und genau das kann halt auch passieren. Und das Problem ist, wenn man nur auf Trockenpflanzen gesetzt hat, die sind einem letztes Jahr regelrecht verfault. Also mein Klassiker war meine Wolfsmilche, die halten eigentlich auch Trockenheit gut aus. Die sind mir im Frühjahr komplett verfault. Ich habe die alle rausmachen müssen, ersetzen müssen. Jetzt habe ich die Rutenhirse genommen, die auch mit Trockenheit, aber auch mal mit ein bisschen feuchterem Wetter besser klarkommt. Mhm. Also das heißt, der Fehler ist wirklich zu denken, ich mache jetzt nur Sand, nur Trockenheitskünstler und keine Ahnung was, weil es kann auch wochenlang regnen und dann haben wir das Problem.
Können wir hier unterschreiben in Hamburg.
Genau, also ja, absolut. Ich habe vor ein, zwei Jahren habe ich diesen Tipp mal aufgeschnappt und ich glaube, er ist wirklich richtig, auf Pflanzen zu setzen, die mit Feuchtigkeit und Trockenheit gut zurechtkommen. Und das sind tatsächlich die Uferpflanzen. Also der Klassiker ist Blutweiderich, Wasserdost. Das sind so Pflanzen, die stehen eigentlich gerne am Teichrand. Die haben wir auch in unserem Waldgrundstück. Das muss ich sagen, unser Waldgrundstück ist ja auch ein Biotop. Also da fließt ein Bach durch, da werden Wiesen überschwemmt. Es gibt kleine Rinnsale, also und da wächst auch von Natur aus Wasserdost und der Blutweiderich. Und wo es so trocken war und sogar unsere Teiche im Wald völlig ausgetrocknet waren, standen diese Pflanzen noch da wie eine Eins.
Klar, alles andere sind ja auch mal, ne, wenn es mal nicht regnet oder dann trocken ist, sowas sind die ja auch mal gewohnt, ne? Also dass die dann mal trocken liegen.
Weil
so
Bachpflanzen oder Flussuferpflanzen sind es gewöhnt, dass der Fluss oder der Bach im Sommer nicht so viel Wasser hat und die stehen trocken.
Ja.
Und im Winter, wenn es dann wieder voll regnet, im Frühjahr voll regnet, da faulen die auch nicht weg. Und ich habe die auch jetzt in den Garten geholt und ich muss sagen, das sind die Pflanzen, die eigentlich jetzt derzeit fast am besten entwickeln, weil auch Präriepflanzen, man sagt häufig, das wären totale Trockenkünstler. Das ist eigentlich gar nicht so korrekt. Die stehen auch gerne in einem frischen Boden. Also die wollen auch im Sommer mal eine Regenphase. Die haben nur den Vorteil, die können im Sommer auch mal verdotzeln komplett.
Verdotzeln.
Ja, verdotzeln, genau. Und wenn dann ein erster Regenschauer kommt, dann treiben die wieder aus. Aber die können dann im Sommer durchaus auch mal unattraktiv aussehen. Also braun. Ja, braun, Sepia, hat meine Kollegin gesagt, der Garten sieht Sepia aus im Garten. Das ist tatsächlich so. Also und Blutweiderich und Wasserdost, die sind grün und blühen bei der Trockenheit. Ja, also und ich habe das wirklich seit 2 Jahren jetzt getestet und ich bin am Überlegen, ob ich komplett mal umswitche.
Das finde ich super spannend. Das sollten wir auch noch mal ein bisschen ausprobieren. Ja. Bei uns ist das so, ich habe versucht, Blutweiderich anzusiedeln, aber hat bisher nicht geklappt. Aber ich glaube, wenn es dann beim Anwachsen so komplette, dann war es, glaube ich, einfach sehr nass in der Zeit. Und danach dann einfach ganz lange ganz trocken. Und ich glaube, der hatte gar nicht die Chance. Ich habe den halt im Frühjahr gepflanzt. Ich glaube, da muss man wirklich gucken, dass man den im Herbst pflanzt, dass der so ein bisschen gemäßigteres Wetter hat, sage ich jetzt mal, um anzugehen.
Naja, aber wir hatten das letzte Jahr irgendwie gefühlt durchgehend nass.
Nee, zwischendrin war es halt, in der Mai, da hat es gar nicht geregnet.
Ja, aber so fand ich
es. Ja, aber wenn du es pflanzt und dann passiert erstmal gar nichts, das ist halt auch ein bisschen schwierig. Also ich glaube, dann eher auf Herbst gehen. Aber das ist ein cooler Tipp.
Auf jeden Fall.
Ja, ich hab auch das Gefühl, dass Herbstpflanzung durchaus besser sein kann, weil der Switch, also diese Übergangsjahreszeiten werden ja auch mit dem Klimawandel kürzer.
Ja.
Kürzer, vielleicht irgendwann mal sogar wegfallen. Mhm. Das merkt man ja auch heute schon. Wir haben Winter und irgendwie ist direkt 30 Grad.
Ja.
Und es ist wirklich schwierig, wenn man gerade neu gepflanzt hat, das darf man echt nicht unterschätzen, wie weitreichend manchmal die Staudenwurzeln eigentlich gehen, ja, wie die sich entwickeln. Also das sind also wirklich manchmal Oschis im Wurzelbereich. Und wenn man die frisch pflanzt, die sind schutzlos. Also im ersten Jahr muss man die eigentlich definitiv gießen. Also durchgehend, fast bis in den Herbst. Und dann ist der Herbst natürlich besser, weil die Vegetationspause kommt. Das geht alles in die Wurzeln rein und die Pflanzen müssen oben nicht arbeiten, im Gegensatz zum Frühling, weil im Frühling müssen die austreiben. Und im Herbst müssen die oben nichts arbeiten. Die können sich voll und ganz auf den Wurzelbereich konzentrieren. Ja. Und ich glaube auch, es wird immer besser, dass man in den Herbst reinpflanzt.
Ja. Ja, probiere ich nochmal. Im Herbst dann. Oh, muss ich noch so lange warten.
Ja, Geduld.
Geduld, das. Ne?
Was sind so die Dinge, die jetzt bei dir anstehen im Garten oder auch generell im Garten?
Jetzt, wenn bald der Frühling kommt.
Oh, loslegen mit irgendwas. Also ich habe einfach loslegen, ja. Ich habe tatsächlich für dieses Jahr geplant, endlich meine letzte Gruselecke aufzulösen. Das wollte ich eigentlich schon vor 2 Jahren machen. Dann wurde aber klar, dass das Haus der Nachbarin abgerissen wird. Es steht direkt an der Grundstücksgrenze, wo diese Gruselecke ist. Und ich hatte eigentlich schon alles geplant, Pflanzen bestellt, habe ich alles dann storniert auf den letzten Drücker. Gott sei Dank, weil ich habe ja im Sommer mal gepostet gehabt, bei den Abbrucharbeiten ist ja alles auf unserem Grundstück irgendwie gelandet.
Das habe ich gesehen, ist ja alles, das fand ich total gewesen. Krass.
Ja, das wird ja beim Abriss wird da keine Rücksicht genommen, ob da irgendwas im Weg steht oder nicht. Also, und ich hoffe, dass ich jetzt dieses Jahr endlich dazu komme, dieses letzte Viertel, was da noch in dem Garten fehlt, endlich mal zu machen, ja.
Mhm.
Ansonsten einfach nur loslegen. Also ich stehe in den Startlöchern.
Yes, sehr gut.
Bei uns ähnlich.
Ja.
Und was ist denn dein ultimativer Gartentipp?
Gleich wieder was Philosophisches, wobei ich da jemanden gern zitieren würde, mal wieder den Harald Sauer.
Mhm.
Bei dem hatte ich eine Führung letztes Jahr im Ebertpark in Ludwigshafen. Mhm. Und auch in dem Park gibt es Giersch, Ackerschachtelhalm und keine Ahnung was. Und wir neigen ja dazu, diese Pflanzen zu hassen und irgendwie loszuwerden. Und er hat da damals gesagt, wir sind im Garten, nicht im Krieg. Und irgendwie hat mich das total berührt, weil er es ja auch wirklich geschafft hat, in einem total verseuchten Gierspeet so ein schönes Beet anzulegen. Also ich habe ja darüber auch geblockt gehabt, über dieses Gierspeet, sage ich jetzt mal. Und es sah so schön aus und so, also Giersch, ich habe da wirklich, das war eine Weltveränderung für mich. Also ich habe dann auf einmal den Giersch als wirklich attraktive Gartenpflanze gesehen. Ja, der hat den genutzt als Beetumrandung, als Beetabschluss. Und das sieht phänomenal aus. Mhm. Also er mäht praktisch im Frühjahr, so im März, den Giersch runter. Zumindest mal in der Mitte, am Beetrand lässt er ihn stehen und pflanzt dann robuste Stauden rein, die mit dem Giersch klarkommen, die sich selber zum Beispiel auch durch Rhizome verändern, aber auch einfach so ein starkes Wuchsverhalten haben, wie das Kalamagros, das Gras. Und dann sieht es phänomenal aus. Und ich denke, jeder, der irgendwie einen Garten übernimmt, also ich plane auch dieses Jahr auch nochmal einen Blogbeitrag zum Ackerschachtelhalm. Was kann man denn eigentlich tun oder wie kann man, wenn man den im Garten hat, kann ich dann trotzdem Beet anlegen und wie sieht es trotzdem attraktiv aus? Mhm. Also ich denke auch, gerade Ackerschachtelhalm, es ist wirklich eine Pflanze, die gab es schon bei den Dinosauriern. Mhm. Also jetzt könnte man natürlich versuchen zu sagen, ich versuche es loszuwerden, eine Pflanze, die eigentlich schon vor 65 Millionen Jahren auf der Erde war.
Scheint robust zu sein.
Ich glaube, das grenzt an Wahnsinn, diese Pflanze loswerden zu wollen. Und deswegen, also der Harald Sauer hat da wirklich was in mir verändert, zu sagen, ja, wir sind im Garten, nicht im Krieg.
Mhm. Ja. Das ist ein total guter Punkt. Ja, finde ich sehr.
Ja.
Ja, sehr gut. Passt ja auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, ne? Ein Garten soll keine schlechte Laune machen. Und ich glaube, ja, ich meine, ne, ist jetzt auch nicht toll, wenn der überall wächst, aber ich glaube, das ist, kann das entspannter angehen. Und ich finde das ganz witzig, wenn man nämlich nach Großbritannien fährt und Irland, da wird ja ganz viel auch mit Giersch, da gibt es sogar so panaschierte Sorten, ne, also die so gefleckte Blätter haben. Und damit wird richtig, das ist eine Schmuckstaude da zum Teil, ne, wo ich so denke, oh ja, also ich könnte auch ein bisschen, wir könnten einen florierenden Girschhandel aufmachen.
Ja.
Und alle Welt bedienen, die das gerne möchte. Aber wir lassen den auch so, ne? Der hat halt so seine Ecken und dann denke ich immer, ja, dann hat er halt da seine Ecken, ne?
Aber ich finde das trotzdem sehr inspirierend, auf jeden Fall auch.
Ja.
Also das
damit dann zu gestalten, sozusagen.
Du musst auch wieder, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, das mit der Natur gärtnern, nicht gegen sie. Ja.
Die Frage ist natürlich auch, was wäre die Alternative? Also es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ja, die haben da eine Ecke mit Efeu und die möchten das Efeu weghaben. Dann frage ich immer, ja, aber was ist denn dann die Alternative für diese Ecke?
Mhm.
Also ich habe auch Efeu oder in dieser Gruselecke ist auch Efeu. Der wird da bleiben, weil was wächst denn da sonst so schön? Also man muss da, glaube ich, wirklich bei manchen seinen Blick verändern. Und wenn man sich mal die Efeu-Pflanze anguckt, Sie hat halt einen Touch von Friedhofspflanze, das höre ich auch oft von meinen Kunden, aber ich sage ja, guck doch mal hin, guck mal, wie schön eigentlich Efeu ist.
Ja.
Und es gibt keine Alternative für manche Bereiche wie den Efeu. Alles andere wäre eigentlich zweite Wahl und gar nicht so hübsch.
Ja, Das stimmt. Stimmt.
Also wir haben auch eine Efeu, nein, wir haben mittlerweile zwei Efeu-Wände. Die eine ist gewachsen. Also die steht echt schon...
Wahrscheinlich seit den 80ern.
Genau. So auf der Grenze und wir finden es immer wieder phänomenal, was da im Sommer los ist. Also
ja.
Ja.
Wie viel Bienen da schwirren und das ist crazy. Ja. Also
auch Schmetterlinge, also ja. Wirklich alle tummeln sich da, ne?
Also, also es ist brutal, was da los ja. ist. Und dann die Bären auch von den Vögeln, mhm. gerade ja, genau. unsere ganzen Weichfutterfresservögel, die immer mhm. weniger finden, ja. Die einfach angewiesen sind, dass wir mhm. mehr Wildobst, mehr mhm. Bärensträucher ja. im, und damit meine ich jetzt nicht Himbeere, sondern wirklich mhm. Wildobst, Kornelkirsche, Weißdorn und keine Ahnung was oder halt auch Efeu, die brauchen das einfach. Mhm. Die brauchen diese weichen Beeren, ja. Und ja,
total.
Efeu ist die Naturpflanze schlechthin eigentlich.
Mhm. Stimmt.
Ja.
Ja. Gibt's noch eine ganz schnelle Fragerunde?
Entweder ja. oder.
Genau.
Ja, das kennst cool. du schon. Da freue ich mich schon drauf.
Frühling oder Herbst?
Herbst.
Sommer oder Herbst?
Herbst. Egal, was du jetzt sagst, es wird Herbst.
Es wird Herbst. Sehr gut, gefällt mir.
Alte Sorten, Stauden oder Exoten?
Herbst. Nein, alte Sorten auf jeden Fall.
Bitte?
Alte Sorten auf hm. alle Fälle.
Winterlinge oder Schneeglöckchen?
Hart. Boah, zur Not Winterlinge.
Okay, lieber nützliches Pflanzen oder eher auf Schönheit setzen?
Oh, das ist ja voll schwere. geht ja auch beides.
Alleingärtnern oder im Team?
Mit meinem Mann auf alle Fälle, dann im Team.
Aus dem Bauch rausgärtnern oder alles durchplanen?
Boah,
ich wusste das. Das ist so lustig.
Scheiße, Mann. Aus dem Bauch heraus.
Nie wieder gießen müssen oder nie wieder Unkraut rupfen?
Nie wieder gießen müssen.
Im Garten entspannen oder lieber Gärtnern zum Entspannen?
Lieber Gärtnern zum Entspannen.
Ja, und Kuchen essen.
Kuchen essen, ja.
Wunderbar. Cool, das waren schon 32 Fragen quasi. Jetzt gibt's noch eine Rausschmeißerfrage. Worauf freust du dich am allermeisten in dieser Gartensaison und auch in deinem zweiten Selbstständigkeitsjahr im Gartenplanungsbusiness?
Boah, das sind schon fast zwei Paar Schuhe. Also im Garten, ich freue mich eigentlich wieder auf ein Jahr, wo ich im Liegestuhl liegen kann oder in der Liebeslaube. Das ist ja so eine selbst zusammengebastelte Laube aus alten Türen und Fenstern. Da sitze ich ja mit meinem Mann immer drin, mit Kuchen und Kaffee. Wir nennen sie Liebeslaube, weil der Nachbar mal gefragt hat, ob das denn eine Liebeslaube wäre. Und wir haben gesagt, ja, vielleicht. Ja, und irgendwie ist es dann so, es ist jetzt die Liebeslaube, ja. Ja, ich freue mich einfach wieder, ja, mitten im Garten zu sitzen im Juli, August und einfach diese Pracht zu überblicken. Mhm. Ja, ohne Blickachsen oder
herrlich.
Ja, alles zu sehen. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Und beim Business hoffe ich dieses Jahr noch mal mehr mein Mindset einfach mhm. Zu verändern, weil man muss ja sagen, ich bin ja keine gelernte Gartenplanerin. Mhm. Also ich bin ja keine studierte Landschaftsarchitektin, mhm. die dann irgendwie, sondern über die Jahre hinweg habe ich mir irgendwas angeeignet, habe Kurse gemacht und mhm. ich weiß nicht was. Und es ist immer noch so, dass ich manchmal das Gefühl habe, weil ich bin ja auch so, ich brauche das alles schwarz auf weiß. Ich brauche so ein Zertifikat, wo das draufsteht, so hier, ja, mhm, so das bist du. Und ich möchte noch mein Mindset dieses Jahr im Business so verändern, zu sagen, Mann, Nathalie, du machst geiles Zeug, weil ich sehe ja manchmal die Bilder von den Gärten danach und ich muss ja immer weinen, wenn ich das sehe, weil ich denke, doch, ich denke wirklich dann, krass, das sieht ja eigentlich noch schöner aus, wie ich es mir vorgestellt habe.
Wahnsinn.
Und mir das nochmal bewusst zu machen, dass ich einfach geilen Scheiß mache.
Ja. Mhm.
So. Das fehlt mir noch manchmal. Es wird immer besser zu sagen, ja, ich kann's, ich mache das gut, aber ich möchte noch so ein bisschen mein Mindset nochmal verändern, dass ich da nochmal, ja, vielleicht selbstbewusster auch nochmal werde. Mhm. Ja, zu sagen, ey, ich meine, ich sehe ja meinen Garten, ich weiß ja, was ich kann und ich sehe die Kundengärten. Aber so manchmal noch, ja, Ihr wisst, was ich meine.
Ja,
zu
das,
gut.
Das wünsche ich
gut.
mir ja, für ja, mein absolut. Business. Ja.
Sehr gut. Also vielen Dank, Nathalie. Wir finden, du machst schon richtig geilen Scheiß.
Absolut.
Also wir freuen uns immer, da zu lesen bei dir. Und ich denke immer, ach ja, schön. Und irgendwie die Pflanze könnte man auch mal. Und ich finde das ganz, 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 ganz toll. Und sag ganz, 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 ganz herzlichen Dank, dass du hier uns deine Zeit geschenkt hast und Rede und Antwort gestanden hast.
Ja, total gerne. Ich meine, ihr werdet es ja heute Abend ja auch nochmal lesen. Da habe ich euch als coole Socken bezeichnet. Das sage ich euch jetzt auch mal, es hat wirklich viel Spaß gemacht und danke euch auch nochmal für die Möglichkeit.
Oh, vielen Dank, das freut uns sehr.
Sehr gerne.
Cool. Dann mach's gut und bis bald. Und wir stoppen
ja,
jetzt.
Ja, ihr auch.
Wir stoppen jetzt die Aufnahme. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Ja, das war doch ein wunderbares Gespräch. Ganz, ganz lange. Wir hätten auch noch Stunden weitersprechen können.
Ja, mit absolut. Der das war wirklich
Und wenn euch die Episode auch so gut gefallen hat wie uns, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Da freuen wir uns immer drüber. Und wenn ihr Fragen habt rund um Nathalie und ihr Gartenbusiness oder ihre Art zu gärtnern, dann schaut doch gerne mal bei ihr vorbei unter @wildesgartenherz auf Instagram.
Wir wünschen euch jetzt einen wunderschönen Tag und hoffen, dass ihr jetzt raus in den Garten könnt und inspiriert seid, eure Ecken im Garten neu zu machen.
Bis bald.
Bis dann. Tschüss.